Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 321, heute mit Felix.
Hallo.
Und Felix?
Ich habe super leise geklatscht.
Das stimmt, ich habe dich nicht gehört beim Klatschen.
Ich habe es trotzdem gehört.
Ingo wird das schon irgendwie hinbekommen.
Wir glauben Ingo nie. Schneidet das raus. Rein.
Genau, und der euch heute begrüßt hat, ist der Markus, weil der Ingo ist heute leider nicht hier. Deswegen können wir ihm auch so diese Hör das leise Klatschen raus Aufgaben zuschustern, ohne dass er sich wehren kann.
Genau. Und der macht das dann bestimmt auch, wenn wir das gesagt haben.
Bestimmt, weil er hört die ganze Sendung zuerst durch und dann schneidet er das alles zusammen und dann kommt
genau, vor, der nimmt er noch die Reste aus der vorherigen Sendung, schneidet den da noch rein, was wir noch übrig haben.
Ja. Und folgt den Anweisungen, die quer durch die Sendung verteilt sind. Das ist vorbildlich, was der Ingo macht.
Das ist wirklich Ingo, top.
Top.
Top Mitarbeiter, gerne wieder.
Ja. 5 von 5 Sternen.
Genau.
So, bevor das unsere nächste Sendung ist und wir nächste Sendung nichts mehr Blast from the Past machen können, lass uns doch diesmal noch aufräumen, was das letzte Mal schiefgelaufen ist. Und besonders, wenn wir weiterreden, lässt uns Ingo keine Sendung mehr machen. Deswegen, was sagt der Blast from the Past?
Oh doch, er hat eine Wahl. Er kann einfach nicht das dann raushauen, oder? Oh. Er hat uns voll in der Hand. Na gut, okay.
Ohne Ingo sind wir nix.
Das stimmt.
Das ist leider so. Genau, abonnieren geht wieder. Ihr habt ja das letzte Mal darüber gesprochen, dass dieses Abonnieren, dass das da so ein komisches Skript, was nicht richtig gerendert wird.
Kann sein, ja.
Stellt sich raus, man lernt immer wieder was Neues. Es, GitHub-flavored Markdown kennt ein Feature, was sich Tag-Filter nennt. Mhm. Und das heißt, du kannst HTML in deinem Markdown machen, aber Title, Text Area, Style, Iframes, Script Tags werden trotzdem gefiltert, indem das erste öffnende spitze Klammer durch das wie heißt denn das dieses und LT Semikolon
HTML kleiner als less than, das ist das kleiner Zeichen,
URL encoded, würde ich sagen.
Ja.
Genau,
es wird halt so encoded in HTML, dass es halt nicht gerendert wird, sondern halt als Text.
HTML-Code, sorry.
Ja, genau. Und das ist halt beim neuen Markdown-Renderer standardmäßig drin. Mhm. Und darum
den
hat
haben wir jetzt auch gesehen. Wie haben wir den gewonnen? Durch irgendein Update
wir
oder
haben
was?
Wir haben den mal geupdatet.
Ach, niemals updaten. Niemals.
Dann doch, der ist voll gut, der ist mit Rust und so.
Aber wenn er irgendwelche Sachen nicht mal so macht wie damals, ist nicht gut.
Ja, aber er macht die schon. Du musst ihm das einfach, das ist halt ein Flag, was du ein- oder ausmachen kannst. Und es ist halt leider, war halt leider an. Und ich hab's jetzt ausgemacht und jetzt, tada. Wer rechnet mit dem, geht's wieder. Kaum macht man's richtig, funktioniert's. Genau, auf jeden Fall könnt ihr jetzt wieder auf die Abonnieren-Seite und könnt uns abonnieren, wenn ihr das wollt.
Das ist super. Also, wenn ich weiß das nicht genau, wie die Leute es quasi bis jetzt hierher geschafft haben, aber ist nice. Ja.
Also
vielleicht
die
seid
Leute,
ihr auch
die
Ersten, ja, die jetzt quasi endlich wieder den Podcast abonnieren können, weil wir das repariert haben. Und das ist ja dann quasi ihre erste Sendung. Dank dir.
Verrückt. So lange war es auch nicht kaputt, glaube ich.
Wie lange?
Ja, ich weiß es nicht.
2 Minuten?
Nee. Schon länger als das, aber
das ist ja auch egal.
Seit Mai, seit 19. Mai.
Welches Jahr?
Das ist okay, dieses Jahr.
Okay, na gut.
Dieses Jahr.
Wir sind ja nur ein paar Monate dazwischen. Ich
glaube, ja, es ist erst August oder so.
Okay.
Das
aber
passt
jetzt,
schon.
Haben wir jetzt irgendwelche Tests, damit das nicht mehr passiert?
Natürlich nicht.
Okay.
Was für eine dumme Frage. Natürlich nicht. Wir haben Hörer.
Aber ja, okay. Aber das Problem war ja quasi, dass die Hörer auf diese Seite nicht gehen, weil sie uns schon abonniert haben. Das heißt, diese
Unsere Hörerzahlen stagnieren dann halt einfach. Wir haben nicht mehr dieses exponentielle Wachstum wie die letzten 5 Jahre.
Ah, ja. Exponentielle Wachstum. Exponentiell alle 100 Jahre, oder? Wie sieht das dann aus? Na gut. Ja, okay, cool, dann haben wir das auch. Was haben wir noch?
Genau.
Genau, was ich noch ganz kurz ansprechen wollte, weil das witzig, dass das funktioniert hat überhaupt, das war nie getestet vorher. Und zwar, die Chapter Marks kommen ja davon, dass Ingos Spur eigentlich genommen wird und daraus dann diese Keywords rausgesucht werden. Für das letzte Mal hat es aber nicht so gut funktioniert, weil wir keinen Down, also quasi nicht nur den Ingo-Mix hatten. Und ich habe einfach den Down-Mix da reingeworfen in diese Chapter Marks und padam, hat funktioniert.
Ja, hat ist nice. Tatsächlich, also ich habe die ausprobiert und die haben tatsächlich einfach funktioniert.
Ja, nice. Aber das waren nicht diese AI-Dinger oder waren das die?
Doch, also diese von der letzten Sendung?
Nee, ich meine quasi die, also das, oder nicht was das, was jetzt gerade diesen Service macht, den wir benutzen, sondern die wir selber rendern.
Ja, die wir selber, also ich glaube zumindest es waren die.
Ja, nee, die ich habe das, wie gesagt, ich habe das ja, glaube ich, gemacht. Aber ist cool, dann.
Ja, also ich meine, wenn das auf Ingos Stimme trainiert ist, dann sollte das eigentlich auch so einigermaßen funktionieren.
Nee,
also,
es ist ja nicht auf Ingos Stimme trainiert, das macht einfach irgendwas. Es hört einfach irgendwelchen Text und macht dann quasi diese Chaptermarks daraus. Und anscheinend funktioniert es gut genug, dass wir nicht mehr Ingo daran erinnern müssen, dass er die Überschriften richtig ausspricht, sondern theoretisch könnte es jeder.
Gut, Ingo, also der echte Test ist ja jetzt, wo Ingo nicht mehr... Also wir werden es sehen. Ihr werdet sehen, wenn es für diese Sendung funktioniert hat.
Dann funktioniert es immer. Ja, natürlich.
Dann,
Für letzte Sendung war es quasi Überraschung, dass es überhaupt funktioniert hat.
Dass es überhaupt funktioniert, aber da war ja Ingo auch dabei.
Nee, das ist egal. Nee, es geht quasi nicht um Ingos.
Warum ist das egal?
Es geht nicht um Ingos Stimme, sondern es geht quasi um den Textstream. Also es wird quasi alles Audio zu Text gemacht und dann wird in diesem Text nachgeschaut, welche quasi Überschriften gesagt werden. Und das wurde quasi vorher noch nie ausprobiert, ob quasi die Überschriften, also ob, wenn alle dazwischen quatschen, ob dann die Überschriften immer noch stimmen.
Mhm.
Weil
ja, aber es war ja trotzdem, Ingo war ja trotzdem auf dem Downmix und
ja, genau. Das passt schon, aber stimmt, hier muss immer noch jemand sagen, dass wir jetzt im nächsten Bereich sind, das stimmt.
Das, ja, genau.
Okay, schauen wir, wir lassen uns einfach überraschen.
Ja, also dann sag mal die nächste, wo geht's denn hin? Hm? Wo geht die Reise hin?
Die nächste ist der Tote der Woche. Hm. Und wo sind wir? Was haben wir für Tote?
Die AI orientiert sich aber nicht an der Stimme, die das Intro gemacht hat, oder?
Nein. Es gibt keine Orientierung, jetzt habe ich dir gerade versucht zu erklären. Wir haben einfach so ein Sprachmodell, da wirfst du dieses Zeug rein, da fällt irgendein Text raus und das ist der Text, den wir nehmen.
Aber dieses Modell, das lebt doch. Das hat doch ein Bewusstsein.
Naja, gut, ja, okay. Klar.
Ja.
Also reden wir über unsere Horde der Toten.
Ja, die Horde der Toten. Wir haben viele Tote dieses Mal.
Haben wir auch ganz schön was los
da. Okay. Ich habe aufgepasst, dass was Witziges dabei ist. Nicht so wie letztes Mal, dass wir wieder nur unglückliche Sachen haben.
Nur Trauriges.
Ja, also, genau. Das erste ist
Pixel Pass.
Habt ihr das gewusst, dass es überhaupt gibt?
Nein,
Pixel Pass, nein. Google Pixel Pass. Irgendein, was Google nicht hatte, was jetzt nicht mehr gibt. Und stellt sich heraus, das war so eine super Subscription, wo du dann alle Google Subscriptions kombiniert hast oder so. Also Google One, YouTube Music, YouTube Premium, Google Play Pass, was auch immer diese ganzen Dinge alle machen, ja.
Aber die hattest du dann quasi. Du schaust dir einfach gerade die Grafik an und liest vor, was da steht, oder?
Ja, siehst du, es ist noch besser, als die Überschriften zu lesen, weil da stand es nicht drin. Und Preferred Care, was auch immer das bedeutet. Das habe ich auch noch nie gehört. Das wird wahrscheinlich auch bald sterben dann. Hm. Genau. Und das war so eine super Subscription, die haben sie jetzt nach 22 Monaten eingestellt. Also die Einschläge kommen auch da immer schneller. Also später ist es halt so, dass die Sachen eingestellt werden, bevor sie überhaupt released werden bei Google.
Das, aber warum, wo, verstehe ich nicht. Wenn du wenigstens so ein, immer ein neues Pixel-Phone bekommst oder so, also so ein Pixel-Pass, wo du zahlst halt monatlich was und dann.
Ach so, ja, wie soll denn wieder ein Mobilfunkvertrag quasi?
Ja, genau, und jedes Jahr bekommst du einfach ein neues Phone.
Das nennt sich Mobilfunkvertrag.
Ja, aber da bekommst du kein neues Phone oder bekommst du von.
Ich glaube alle zwei Jahre, oder war das nicht früher so? Ich weiß nicht.
Ja, früher, aber heute gibt's ja nicht mehr. Oder schon?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Also, ja. Ich habe das, glaube ich, nie wirklich gemacht, darum, keine Ahnung.
Okay. Nee, keine Ahnung. Also, das ist quasi das, 22 Monate hat es gelebt, dieses wunderbare Ding. Da muss man natürlich ein bisschen Angst haben um die neuen Sachen, die jetzt Google announced hat, wann sie sie wieder einstellen. Zum Beispiel Notebook-LM. Haben wir darüber geredet? Irgendwann mal? Das ist sowas, wo du all deine Notizen nach Google hochlädst und dann kannst du dem über quasi wie so ein Sprachmodell Fragen stellen über deine Notizen.
Mhm.
Genau. Ist jetzt gerade Experimente, das heißt, es ist noch nicht released. Das heißt, es kann quasi jetzt schon eingestampft werden.
Direkt.
Ist auch nur in USA gerade available, ich glaube, weil sie da mit Privacy ein bisschen Probleme haben.
Ja, ist ein Privacy-Problem.
Wir hatten vor einigen Ausgaben, ist doch auch von Google was Google Domains, was sie, was kurz nachdem es aus der Beta-Phase war, direkt eingestampft haben.
Ja, aber da war ja die Theorie, dass sie es einfach verkauft haben, weil das ging ja dann an, das ganze Domain-Business ging ja dann an Squarespace?
Ja, gut.
Ja, irgendwer halt.
Sie ich wollten glaub, es halt nicht mehr machen, ja.
Ja. Ja, Chat meint ja auch, nach 24, also nach 2 Jahren, hätten sie ja neue Phones den Leuten geben müssen und darum haben sie es jetzt kurz vorher noch eingestampft. Das finde ich tatsächlich auch eine legitime Theorie.
Ja, auf jeden Fall.
Also, oh, kann man nichts gegen sagen.
Ja. Okay, nice. Ja, schön. Ja, genau. Also Notebook-LM benutzen wohl schon oder probieren schon irgendwelche Leute in den USA aus und sagen, das ist schon eine witzige Sache. Aber die müssen natürlich jetzt auch Angst haben. Also die dürfen sich nicht zu sehr darauf verlassen, ja, dass da irgendwas bleibt.
Ja.
Ja.
Gut.
Was haben wir noch?
Kommen wir zu traurigen Toten.
Ach.
Chris Nova ist gestorben. Sie hat ganz viel so Kubernetes-Zeug gemacht. Und ja, wenn ihr da irgendwelche Talks und irgendwelche Dinge, irgendwelche Konferenzen in diesem Space wart, dann habt ihr sie ziemlich sicher auch schon mal gesehen. Weil der hat auch gute Talks gemacht. Und es ist irgendwie, ich glaube, Rock Climbing oder so.
Rock Climbing, das ist natürlich ja.
Shit. Und dann ist sie irgendwie vom Stein gefallen oder irgend sowas. Boah, und das ist schon echt traurig.
Das ist schon blöd. Sie war nicht so alt, oder?
Nope. Glaube nicht.
1986 geboren.
Das ist schon traurig, ja.
Oh shit, das ist ja quasi ein halbes Jahr. Krass. Ja, okay, das ist blöd.
Das schon, ja, und sie hat auch sonst irgendwie nachher, ich weiß nicht genau, was sie nachher alles, aber es gibt irgendwie ganz viel. Und zwar irgendwie, ich glaube, bei der Cloud Native Foundation irgendwie so Ambassador irgendwas und so. Aber die hat schon viel cooles Zeug gemacht. Und jetzt nicht mehr.
Sackt. Okay, mal schnell weiter. Witzige Sachen. Komm, schnell. Aufmerksamkeit, hä?
Aufmerksamkeit. Hä? Ja, das ist das Beste. Das, ja. Das ist eine sehr gute Überleitung.
Okay.
Ist sie kürzer geworden? Lass mich raten. Sie ist kürzer geworden, weil TikTok.
Warte. Wissenschaftler empfehlen Papier statt Smartphone.
Das ist der Punkt. Also deswegen ist es ja auch ein Toter der Woche, weil Aufmerksamkeit ist nicht mehr da. Und du hast vollkommen recht mit der These, es ist das Smartphone. Der verlinkte Artikel, der referenziert darauf, dass Wissenschaftler sagen, lies doch mal wieder mehr auf Papier, weil dann wird die Aufmerksamkeitsspanne länger, weil so üblicherweise, was man auf Papier legt, hat mehr als 20 Sekunden Halbwertszeit.
Warum
eigentlich? Aber eigentlich ist der Punkt, dass sie halt festgestellt haben, dass wirklich diese eingeschränkte Aufmerksamkeitsspanne, die durch den übermäßigen oder an und für sich allein schon durch den Medien-Handy-Konsum eingetreten ist, dass das belegt ist. Und damit ist die durchschnittliche menschliche Aufmerksamkeitsspanne vom Jahr 2000 bis 2015 über alle Alters- und Bevölkerungsgruppen von 12 auf 8,2 Sekunden gesunken. Das ist jetzt ein Drittel weniger noch da ist.
Nee, was bedeutet das? Also was sagt diese Zahl? Also welche Aufmerksamkeit ist damit gemeint? Ich verstehe nicht genau, wie die gemessen wurde. Vielleicht muss ich diese Artikel lesen, aber vielleicht muss ich mir ausdrucken, damit ich das kann.
Ja, aber genau darum machen wir super lange Podcasts, oder? Weil wir gegen diesen Kurzform-Trend natürlich einen Bildungsauftrag wahrnehmen möchten.
den wir nicht haben, wollte ich jetzt wirklich den wir jetzt nicht mal haben dazu.
Und den wir absolut nicht wahrnehmen, aber wir machen lange Sendungen. Das, was ich sagen will.
Ja, okay. Außer die Leute hören uns auf zweieinfache Geschwindigkeit. Ja,
aber das ist immer noch eine Stunde oder so. You know?
Das stimmt. Ich würde trotzdem gern wissen, wo diese 8 und 12 Sekunden herkommen. Also wo, welche Aufmerksamkeit damit gemessen wurde.
Ja, ich nehme an, die haben das irgendwie... Du hast da irgend so einen Versuchsaufbau und dann hast du irgend so einen Test, wo du irgendwas machen musst und dann wird es gemessen, wie lange du dich konzentrierst.
Genau, aber es geht halt darum, wie lange die Aufmerksamkeit auf etwas Einzelnem verbleiben kann. So lange, bis ein Wechsel erfolgen muss, damit der Geist bei der Sache bleibt.
Ist dann 12 Sekunden viel überhaupt?
Nee, das geht nicht darum, ob das viel ist. Es geht darum, aber dass es halt nochmal ein Drittel abgenommen hat. Oder umgekehrt gesagt, dass es vor 20 Jahren noch um die Hälfte mehr war.
Okay. Hier steht.
Ja.
Okay, Durchschnitt. Ach so, nee, okay. Nope. Das ist nicht gut dann. Wohl.
Vermutlich nicht.
Ja, okay, alles klar.
Aber also, das hat auch, also das glaube ich noch schwierig zu sagen, ob das gut oder schlecht ist, das halt einfach.
Etwas.
Das halt etwas und ob das gut oder schlecht ist und ob das dann irgendwie, was das für einen Effekt auf Bevölkerungsgruppen, auf Leute hat und so, ist vermutlich schwierig genau zu sagen. Also vielleicht ist es halt einfach, also.
Ja, ich
es ist find, sicher eine Veränderung.
Sieht's, man sieht es aber schon daran, wie Dinge auch
vermutlich ist es schlecht,
so, ja, die aber es diskutiert werden, weil es einfach alles oberflächlich bleibt.
Guck dir die jungen Leute an und was sie tun.
Ja, es sind ja nicht mal nur die jungen Leute. Es ist auch einfach, wie zurzeit Dinge in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Wie schnell halt einfach, ich glaube, dadurch befeuert ist auch diese Empörungskultur. Weil dann muss man die Schlagzeile nur aufnehmen und kann sich aufregen, aber sich damit zu beschäftigen würde halt doch noch mal mehr,
würde noch mal ein Drittel länger brauchen oder was?
Ja, würde ich damit sagen. Ja. Klar, weil
ja, aber die Leute
hören nicht länger zu als die Clickbait-Überschrift zu lesen, oder?
Mhm. Zwei Punkte dazu. Erstens machen wir auch absolut.
Sind wir dabei?
Das ist das Konzept dieses Podcasts. Punkt eins. Punkt zwei. Ist das wirklich provenly etwas Schlechtes? Also, ja, man kann irgendwie sagen, ja, diese Empörungskultur, bla bla bla, ist irgendwie schlecht, aber also, ist es objektiv wirklich schlecht? Oder ist es einfach anders? Also, ist es besser, wenn man sich halt...
Was hat man denn davor gemacht?
Ja, okay,
gewisse Dinge irgendwie länger einschießt und da ein größeres Ding draus macht, als aus vielen kleinen Dingen irgendwie so ein großes medialer Hype drum wird und dann ist aber halt irgendwie zwei Tage später weiß auch niemand mehr, um was es überhaupt ging.
Ja, ich würde mal einfach so den Querschlag daher ziehen über unsere Bildung, die wir erfahren haben. Da haben wir doch irgendwo auch erfahren, dass Tiefgang durchaus Qualität bedeutet. Und wenn
Leute
zu Tiefgang nicht mehr in der Lage sind,
ja, aber die Frage
geht da nicht automatisch Qualität verloren?
Die andere Frage ist halt auch quasi, wenn Leute dann quasi in so einen Tiefgang gehen, aber das ist quasi jetzt auch ein bisschen weiter hergeholt, aber quasi wenn sie dann in den Tiefgang gehen und dann meinen, dass Reptiloiden wie die Weltherrschaft an sich gezogen ja, genau. haben, ist das natürlich halt auch, man muss ein bisschen schauen, worum es, also ich finde auch, es ist quasi erstmal ein Zustand, in dem wir uns befinden und der ist jetzt erstmal ja zu bewerten auch.
Ja.
Und
also sorry.
Das Ding ist halt quasi, dass die aktuelle Medienlandschaft kriegen wir jetzt gerade auch nicht mehr so weg und ich habe auch das Gefühl, dass das verstärkt sich gegenseitig, also sowohl die verkürzte Aufmerksamkeit als auch die Medien, die dann natürlich damit mitspielen müssen, damit sie quasi relevant bleiben, in Anführungszeichen. Also, ja.
Ja, und ich glaube, der Punkt, dass wenn Leute nicht mehr in der Lage sind, irgendwie länger irgendwie sich mit irgendwas zu beschäftigen, ja, das kann ich mir irgendwie vorstellen, dass das ein Problem ist, aber das sagt ja die Studie nicht wirklich. Sie sagte,
nein, das ist irgendwie das sagt sie nicht. Aber Aufmerksamkeitsspanne ist geringer als die von Goldfischen, die immerhin 9 Sekunden durchhalten.
Ja, aber die Sache ist ja, wenn sie davor 12 Sekunden waren, dann waren die ganz schön nah an Goldfischen vorher schon dran. Ja, also ist jetzt quasi schon ein bisschen gecheatet.
Sind Goldfische auch, hat das da auch abgenommen? Wissen wir das?
Hätte man keine Ahnung, Handys gegeben.
Ja. Welche Goldfische wurden untersucht? Die im Goldfischglas oder die in freier Wildbahn? Schwierig.
Sind die Studien vergleichbar? Das ist auch noch eine Frage.
Also ich meine, das kann natürlich alles, also kann natürlich sein, dass das schlecht ist, aber
es ist natürlich erstmal schlecht, weil es anders ist, als es früher mal war.
Ah ja, danke für die Einigung, Markus. Jetzt, ja, doch, sehe ich ein.
Oh, okay, zum Glück haben wir das nochmal.
Ich muss doch den Lingo würdig vertreten hier, oder?
Ja, nee, finde ich gut, passt.
Ja, okay.
Bin ich bei dir.
Ja. Aufmerksamkeit ist gesunken. Tot ist sie, ich weiß nicht, ist sie schon tot?
Nein, ich glaube auch nicht.
Ich glaube,
also Aufmerksamkeit ist ja erstmal... fühlt sich tot an. Ja, doch. Nennenswerte Aufmerksamkeit ist.
Okay, du hättest lieber die 12 Sekunden von den Leuten anstatt die 8.
Ja.
Ja. 18 mir zu wenig.
Das reicht uns nicht.
Sag's, wie es ist. Also, wenn du nur 8 Sekunden von diesem Podcast hörst, das ist uns zu wenig. Ja. Markus will mindestens 12.
Ja.
Man muss ja auch Ziele haben. Ja. Unsere Hörer sollten mindestens 12 Sekunden hören. Können wir das irgendwo abgreifen, die Statistik?
Wie viele Sekunden unsere Hörer uns zuhören?
Ja, warten wir mal auf die neue auf den nächsten Endjahresreport von Spotify.
Ja. Wie viel muss der Podcast verschnellert werden, damit er nur noch 8 Sekunden lang ist?
Können die Leute dann noch verstehen?
Und mit 12 Sekunden, das ist ja auch wichtig. Ja.
Wie vielfacher Geschwindigkeit musst du das hören, dass du auf 12 Sekunden kommst?
Ja, oder 8.
Oder 8.
Zwei wichtigen
Sachen dazu. Kennzahlen.
Kannst du entweder Legacy hören oder Current. Ja, schön. Oder nicht schön.
Ja, kleiner Nachtrag zum Pixel Pass. Da hättest du nach 2 Jahren tatsächlich ein neues Phone bekommen. 2 years on a Pixel Pass was supposed to get your new phone.
Okay, das ist sehr witzig.
Ich glaube, wir das einfach geraten haben, ohne die News zu lesen. Es steht, glaube ich, auch im Link,
es steht in der zweiten Headline. Also es ist literally direkt drunter.
Das ist auch ein guter Punkt, wie wir uns tiefgehend
beschäftigen. Ja, da hätten sie 12 Sekunden schon gerissen. Also das wäre schon jetzt...
Die hätten gereicht, um unsere Überschrift auch zu lesen.
Ja. Tja. Markus hatte recht. Ist ein Problem. Okay, wir alle sehen alles ein Scheißproblem.
Wir werden alle dumm.
Wir werden alle dumm, weil wir keine 12 Sekunden mehr durchhalten.
Genau, weil wir nicht 12 Sekunden lesen können. Genau.
Ja, okay, was haben wir noch?
Auch nur 8 Sekunden die Überschrift gelesen habe ich, dass HashiCorp hat die Business, adopts Business Source License. Also sie haben die Lizenz geändert von
was?
Produkten.
Ja.
Irgendwie, also ich habe es noch nicht, ich habe es mir... Welche? So halb angeschaut. Es geht irgendwie wohl nur, also sie machen es nicht für alles.
Das habe ich auch verstanden,
Sie haben ja vorher, war ja ziemlich, oder ich glaube alles, unter der Mozilla Public License.
Es gab immer den OSS-Branch noch. Also für ein paar Sachen auf jeden Fall, ja.
Ja, ich glaube für ziemlich alles. Und irgendwie die APIs und die SDKs und die meisten der Libraries werden irgendwie wohl Mozilla Public License bleiben. Aber die ganzen Produkte, also irgendwie Nomad, Terraform, Vault, was weiß ich, wird dann wohl unter dieser Business Source License sein. Und ja, ich habe ganz viele Leute gesehen, die sich darüber aufgeregt haben und das nicht gut gefunden haben.
Okay. Was ich nicht rausgefunden habe nach meiner Recherche über dem Thema Logstash, der Flydie, man wird sich dran erinnern, hat vor 100 Millionen Jahren darüber geredet, über Logstash, was ja auch quasi Teil, also das L vom Elk-Stack ist. Und ich habe nicht herausfinden können, ob die Lizenz sich dort geändert hat. Das Repo sagt, das ist nicht so. Aber ich weiß nicht, was HashiCorp jetzt sagt dazu. Das würde mich noch interessieren. Ich habe es nicht gefunden.
Also hier im Artikel, den ich verlinkt habe, steht, das halt, ich glaube, das hat da keine Liste und Logstash ist nicht genannt. Ich würde mal davon darauf tippen, dass das dann auch irgendwie unter die Business Source License. Das ist ein schlechter Name, muss man sagen. Das ist wirklich, also die Lizenz mag scheiße sein, aber der Name ist halt auch einfach nicht gut.
Passt zur Lizenz.
Nicht gut. Business Source License ist einfach kein guter Name.
Mhm. BS. Bullshit BS License.
Calling BS on that.
Ja. Also wenn ihr da
License,
quasi Insight habt.
Die License TXT in dem Git Repository ist das letzte Mal vor 5 Jahren geändert worden.
Ja, ich weiß. Das habe ich auch gesehen. Ich habe schon ein bisschen nachgeschaut, aber wie gesagt, ich habe nichts herausfinden können, was jetzt quasi darauf hinweisen würde, dass dort die Lizenz auch geändert wird.
Ja, das.
Wenn unsere Zuhörer Insight hätten, das wäre ganz nice. Aber ich glaube, ich würde jetzt davon ausgehen, dass es sich nicht ändert. Aber ich weiß auch nicht, wann dieser Umschwung wirklich passiert. Das steht ja auch nirgendwo.
Das ist alles nicht so klar.
Nicht so super klar. Ja, da gibt es nur irgendwelche Leute, die irgendwelche FAQs haben und so, aber
ja.
Tja.
Elastic.
Okay, jetzt genug gegoogelt. Machen wir weiter.
Naja. Keine Ahnung, wir werden es sehen.
Okay.
Und dann.
Also die hatten ja davor die Elastic License, oder? Für ihren
Krempel.
Und das wird jetzt die Business License.
Nee, also sie hatten für das meiste, darum kann es sein, dass das Logstash auch einfach bleibt unter dieser Elastic License, weil im Artikel zumindest sagen sie, dass that HashiCorp is changing its source code license from Mozilla Public License V2 to the Business Source License, also für Dinge, die vermutlich unter der MPL waren. Das heißt, weil Logstash vielleicht Teil von diesem Elk-Stack-Zeug ist, wird das unter dieser Elastic-License bleiben.
Business-License. Ja, das ist ja Dual-Licensed. Also das ist ja auch, das ist ja alles nicht so einfach irgendwie, aber.
Ja, ist alles nicht so einfach. Vielleicht auch nicht.
Wir lassen uns einfach überraschen, würde
ich sagen. Wir lassen uns überraschen. Ich meine, kannst eh nichts gegen machen. Ist nicht so.
Ah, ja, okay. Die zweite Lizenz von Logstash ist nicht die Mozilla Public License, sondern die Apache License.
Das aber auch nicht. Also das ist auch nicht das, was im Artikel steht.
Ja.
Ja, keine Ahnung. So, dann einfach nochmal. Große Firma, verschiedene Produkte.
Verschiedener Shit.
Verschiedene
Zeug, was sie nicht interessiert.
Lizenzen. Ja, genau.
Mit Elasticsearch machen sie Geld, da wollen sie Geld haben. Mit Logstash machen sie wahrscheinlich kein Geld, weil das irgendwie so ein komisches Framework ist oder so. Ja, okay, alles klar, wissen wir nicht. Lass uns überraschen. Was haben wir noch? Ah, oh, shit. Wir haben noch traurige Sachen von promiflash.de. Und zwar
der eine Hund aus
der eine lustige Hund, der Dogecoin Hund und der allgemein auch sehr lustige Hund, der ist jetzt verstorben. An Krebs ist er gestorben. Shiba.
Das ist so ein guter Hund. So
ein bestest cute. Boy.
Ja. Best Dog. Such wow.
Amazing.
Many O.
Ja. Shit. Sehr traurig.
Ja.
Okay.
Was ist sonst noch gestorben?
Ah, User Content. In Social Media. Das passt auch ein bisschen zu dem anderen Ding, was der Markus ja angesprochen hat, zur Aufmerksamkeit. Die Leute hören auf, soziale Medien zu benutzen, so wie sie es quasi früher mal getan haben, nämlich über Teilen, wo sie gerade im Urlaub sind oder sowas. Laut diesem Artikel von Insider, businessinsider.com. Die sozialen Netzwerke sind mehr quasi Werbetools und so Influencer-Bullshit geworden, als sie jetzt vielleicht ehemals mal tatsächlich für soziale Medien verwendet wurden. Und das ist natürlich schon spannend, weil ja quasi aus diesem ganzen Social-Media-Shit dieses Doom-Scrolling und so überhaupt herkommt, ja, und diese algorithmische Aufmerksamkeitshascherei und sowas. Und vielleicht ist es quasi auch für die Leute genug. Ja, man kann ja auch quasi nochmal ins Gute in der Menschheit glauben.
Dass, ja, ich hätte allerdings eher die These, das ist als Social Media gestartet, weil es damals den Content noch gar nicht gab. Und dann haben die Plattformen jetzt gelernt, also als erstes haben die Plattformen dann noch Content Creators gesucht. Dann war halt egal, was an Content kam. Und dann wurde gelernt, sowohl von den Creators, die möglichst viel Klickzahlen haben wollten, als auch von den Plattformen, die das mit ihren Algorithmen dann natürlich optimiert ausspielen, was zu den höchsten Klickraten führt. Und das tötet letztendlich wieder den langweiligen User-Content, der eben das Foto vom Ferienhaus im Harz oder vom Spaziergang durch Saarland, das ist einfach nicht spannend und dementsprechend interessiert es dann auch keinen und leider dann auch nicht mal mehr den Freundeskreis. Also, weil wenn die Leute dir auf Insta folgen, und daneben aber 30 Influencern, die hochpoliertes Zeug posten, folgen, dann werden deine Posts im Zweifelsfall übersehen. Die gehen völlig unter in dem anderen Zeug.
Und ja, sie gehen ja auch quasi durch den Algorithmus unter. Das ist ja nicht mehr so, dass das quasi nicht gesehen werden will, sondern es kann gar nicht mehr gesehen werden, weil dein Einfluss quasi nicht genug ist.
Und wenn du nicht mal mehr Reaktionen von deinen Homies bekommst, dann postest du natürlich auch nicht mehr. Dann macht es ja erst recht keinen Spaß mehr.
Ja, die Sache ist quasi auch, warum überhaupt Influencer auf diesen Plattformen unterwegs sind. Das war ja am Anfang auch, das gab's ja eigentlich nicht. Ja, also quasi irgendwelche Leute, die damit Geld verdient haben, dir Werbung, hochpolierte Werbung zu zeigen. Ja, das ist einfach, weil da das Geld sich hat machen lassen. Und weil da viele Leute waren oder beziehungsweise immer mehr quasi Leute hingekommen sind, die das dann auch konsumiert haben. Und die Frage ist halt jetzt quasi, ob dieser Kreis jetzt nicht abbauen, also ob es jetzt quasi nicht eine Abwärtsspirale ist zu diese, was wir jetzt als soziale Netzwerke kennen, gibt es bald so nicht mehr. Und ich hoffe darauf, dass das so passiert. Hier der Artikel sagt noch, dass er mit Groupchats ersetzt wird. Also soziale Medien werden quasi mit Groupchats ersetzt und Messaging-Apps. Und ja, also ich weiß nicht, Messaging-Apps sind ja auch nichts Neues jetzt. Die gab es ja auch parallel zu sozialen Medien. Aber dass quasi dort der Fokus hingeht, also quasi seine Homies quasi eher im Groupchat zu sehen als in diesen sozialen Medien, macht ja auch schon Sinn, weil du das ja auch viel, viel direkter dann hast, was die Leute schreiben. Und ignorieren kannst du es ja immer noch, was da passiert. Also, ja, ich meine, warum nicht? Ist halt auch wieder quasi, ist ja weder schlecht noch gut, sondern ist jetzt quasi auch erstmal eine Tatsache. Und wie jetzt quasi die super riesigen Megakonzerne, diese gesichtslosen Konzerne darauf reagieren, ist halt auch noch mal was anderes. Wenn wir quasi Werbung in unseren Groupchats haben, oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da passiert. Gibt es das schon? Habe ich das jetzt quasi heraufbeschworen?
Werbung in Groupchats?
Ja.
Ich hoffe nicht.
Oh mein Gott.
Sorry, aber das kommt auf den Messenger an. Also innerhalb von Threema, glaube ich, kommt das lange nicht. Ja. Auf Telegram steht es, glaube ich, kurz vor der Tür, so gefühlt.
Ich weiß nicht, bei Facebook, was WhatsApp?
Facebook Messenger?
WhatsApp. Facebook, WhatsApp. Gibt es
WhatsApp
immer noch, oder?
Ja.
Ja, okay. Gibt's immer noch. Ja, die. Also ich meine, was spricht dagegen, da so ein bisschen Werbung reinzudrücken?
Das bis jetzt noch nicht gemacht wurde. Aber das glaube ich auch alles.
Okay. Und dann hast du da dann deinen Influencer drin.
Du hast das jetzt, glaube ich, wirklich gerade herausgefunden. Das
tut mir leid.
Werbung in. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber ja, macht Sinn. Heißt nicht, dass ich gut finde, aber ich sehe es ein, wie der nächste Shit ist,
den wir abbekommen, ja.
Ja.
Und vielleicht war es auch der Business Insider, dieser Artikel, der das heraufbeschworen hat. Vielleicht, weil ich den gelesen habe, ist es quasi, ich bin nur nachgelagert.
Du hast nur Business gehört und gesagt so, aha, sehe ich.
Count me in.
Das ist ja, okay. Business Mindset.
Genau, also wie gesagt, hier für Tote der Woche, User Content in Social Media.
So sad.
So sad, ganz, ganz schrecklich. Der arme Content, wo geht er hin? Oh, fuck, wie habe ich den Link gebrochen? Es tut mir leid.
Naja. Gut, nachdem wir so viel über Tote geredet haben, ich habe einen Untoten mitgebracht.
Nee, du musst jetzt hier, komplettes Ding sagen.
Ach so, Untoter der Woche. Untoter der Woche. Womit wir dann jetzt auch testen, ob diese AI auch unterschiedliche Stimmen wahrnimmt.
Das kann
aber
ich
das nur nebenbei. Und zwar, der Untote ist in meinen Augen das Homeoffice. Weil gewünscht ist es wohl von einem Club der CEOs, denn, ich zitiere, der CEO von Amazon, der mit etwa 60 bis 80 anderen CEOs gesprochen habe und fast alle bevorzugen die Arbeit im Büro. Also die CEOs, die fragen dabei nicht die Leute, die arbeiten müssen, sondern die CEOs.
Ja, okay. Also die CEOs, die quasi immer nur bei anderen Firmen im Büro sitzen, bevorzugen die Arbeit im Büro in anderen Firmen.
Korrekt.
Also ehrlich gesagt muss ich auch sagen, ich arbeite viel lieber im Büro nicht als zu Hause.
Nicht, genau,
weil zu Hause hast du immer so ein schlechtes Gewissen, denkst du, wenn du irgendwas anderes machst, anstelle zu arbeiten, denkst du, ja, eigentlich soll ich hier arbeiten. Aber wenn du im Büro bist und Kaffeepause machst, ist so, ja, was
Networking
weiß ich.
Ist auch wichtig.
Ja, ist Networking und
Networking mit der Kaffeemaschine, wichtig, ja.
Ja, ich meine.
Ja, genau, also Ausgangspunkt, für den Aufhänger ist ein Artikel darüber, dass Amazon mit der Aussage zitiert wird oder der CEO von Amazon, dass es wird für die nicht gut ausgehen, die nicht oft genug ins Büro kommen. Und damit macht Amazon eine Rolle rückwärts von grob einem Jahr, wo sie gesagt haben, nee, es gibt keine Pläne dafür, die Homeoffice-Möglichkeit wieder abzubauen. Ja, und
okay,
es ist ganz spannend zu beobachten, dass also gerade die Konzerne sägen da jetzt wieder dran, diese Tech-Konzerne, während der Rest der IT-Branche ganz froh ist, dass sich jetzt endlich mal alle dran gewöhnt haben, dass das Homeoffice funktioniert einfach. Es ist sehr interessant zu sehen.
Aber also so, ich muss schon sagen, so gewisse Dinge, also zum Beispiel so Pair-Programming und so, das geht schon im Homeoffice. Du kannst das halt mit diesen Videochats und keine Ahnung, aber es ist schon so ein anderes Level von Erschöpfung, wenn du den ganzen Tag irgendwie so in Calls bist, als wenn du halt einfach mal kurz, wenn du das im Büro und einfach irgendwie zum Kollegen an den Computer gehen kannst.
Ja,
und das
kommt
da
auf den Kollegen
kannst.
An, würde ich sagen.
Kommt ja, aber das ist auch anstrengend dann remote, also das dann wie... Nee,
es gibt, also ich glaube schon, dass es auch die zwischenmenschlichen Begebenheiten gibt, dass man einfach froh ist, dass man sich nur über Kamera sieht.
Ja.
Aber klar, es gibt nicht das Rezept, das auf alles passt, ne? Und dann muss man, ich glaube auch, dass ein Mix draus eigentlich das Gesündeste ist. Aber jetzt sozusagen, die Leute müssen wieder alle immer ins Büro kommen, das verkennt einfach die Anerkennung dafür, dass jeder auch ein Leben neben dem Büro hat. Und die Konzerne wollen natürlich, dass die Leute eigentlich kein Leben neben dem Büro haben.
Nee, die wollen das Büro neben dem Büro haben.
Ja, korrekt. Und das ist halt schon too much. Ganz einfach.
Ja.
Ja. Tja. Also jetzt, das musst du mir erklären, die News verstehe ich gar nicht.
Wir haben vor ein paar Ausgaben über OneMove gesprochen.
Ja, was
ist OneMove ist ein Hersteller von Fahrrädern und die haben Konkurs angemeldet.
Yep,
so,
genau,
und jetzt.
Die haben noch ein Spezialo-Feature, warum das ein Problem ist, wenn dein Fahrradfahrhersteller kaputt geht, nämlich, dass du über deine App irgendwie das Fahrrad aufschließen konntest oder sowas, irgendwie sowas. Das heißt quasi so eine Cloud-Integration, das heißt natürlich sehr unglücklich für alle Leute, die das ganz toll gefunden haben, das so machen zu können. Weil Firma Konkurs, Cloud-Server abgeschafft, großes Problem.
Ja, Fahrrad kaputt.
Nee, Fahrrad kannst du wohl noch aufschließen, aber es halt, du hast es quasi mit diesem Feature gekauft und wenn du das ganz toll findest, dann ist es natürlich doof, wenn es nicht mehr da ist. Es ist halt wie mit anderen Sachen, die kaputt gehen, wenn die Firma dahinter kaputt geht. Also die ganzen Cloud-Müll-Sachen. Und jetzt wurde sie gekauft von McLaren Applied. Was diese Firma genau macht, Ich kenne
also die. Also McLaren, haben die irgendwas mit den, die hier Rennautos, den Rennstall betreiben zu tun?
Ich denke, das sind die gleichen Leute.
Applied ist dann deren IT-Sparte oder was ist Applied da dran?
Nee, ist irgendwie so eine Future-Sparte, irgendwie, weiß ich nicht genau.
Ja gut, ist ja nur Synonym für IT.
Nee, keine Ahnung, was ich habe keine Ahnung, da steht Automotive, Motorsport, Transport, Mining, aber mehr als 8 Sekunden habe ich jetzt auch nicht drüber geschafft.
Aber die sind wohl Teil der McLaren Group und irgendwo Teil dieser McLaren Group ist auch das McLaren, was man aus Formel 1 kennt.
Ja.
Glaube ich. Sieht zumindest so aus. Mhm.
Genau.
Verrückt. Ah ja.
Die machen Motoren, würde ich sagen. Elektromotoren vielleicht auch. Our people and technologies pioneering a better future.
Ja, ja, bla 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 bla.
Keine Ahnung, da steht nicht, was sie genau machen. Products.
Naja, Future Innovation Merger Hype. Natürlich.
Also die haben weirden Shit einfach. Die haben quasi so Kleinkram wie Antennen und Accelerometer, aber halt auch irgendwie irgendwelche Cloud-Software-Packages und also elektronischer Gemischtwaren.
Laden, das klingt irgendwie so nach Komponenten für ein größeres Produkt, also dass da irgendeine Idee dahinter steckt, die noch nicht benannt worden ist.
Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, so das ist, die sind eigentlich ein Zulieferer für McLaren, so wie das jetzt gerade aussieht. Die haben okay, so viel so Krempel, was man dann wahrscheinlich in so einem Auto braucht.
Und sie schmeißen es halt auch auf den Markt, weil sie hoffen, dass auch andere Kunden das kaufen und dann die Maintenance nicht alleine zahlen müssen, ja.
Keine Ahnung, kann sein.
Da weiß ich nicht, ja.
Irgendwelche Data. Weil
sich halt lohnt, ja.
Es gibt auf jeden Fall einen Grund und das ist jetzt quasi in ihren Products da und es gibt irgendwie verschiedene Displays. Die machen irgendwelche Displays. Ah, nee, das ist nur so ein komisches. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Viel so auch so Motorsport, Elektronik, Kleinkram. Ja, keine Ahnung. Und da kommen jetzt halt Fahrräder dazu. Keine Ahnung, warum das passt, aber. Motorsport weil hat ja quasi, Fahrradfahren ist ja quasi
vielleicht
Sport mit Motor.
Weil die E-Bikes einfach zu einem riesen Markt geworden sind?
Vielleicht. Ja, ja. Aber die sind ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die E-Bike-Boom, der ist ja mittlerweile jetzt schon durch, oder? Also jetzt ist es stabil. Einfach.
Meinst du schon?
Mhm. Würde ich jetzt sagen, ja. Connected.
Absolut keine Ahnung.
Fleet Connect. Weird.
Nix für mich. Ich bin noch jung. Ich kann auch hier selber ohne E-Bike rumfahren.
Warum?
Das hat mit dem Alter nichts zu tun.
Ja, ich weiß. Aber für mich ist ein Fahrrad ein Sportgerät und kein.
Du kannst auch mit einem E-Bike Sport machen.
Ja, aber das ist albern.
Nein.
Das ist schon ein bisschen albern. Doch.
Du kannst
doch
Motor ausmachen.
Komm.
Ja.
Das ist albern.
Siehst du? Sag ich ja, ist albern.
Na gut.
Ich habe auch keins als Sportgerät. Ich habe grundsätzlich so keins. Aber ich sehe schon den Vorteil. Oder es macht schon ganz schön Spaß, mit so einem Ding zu fahren.
Es ist halt wie Rückenwind. Ja,
es macht Spaß, aber es hat kein, also.
Aber ich fahre mit dem Ding ich fahre mit einem regelmäßig. Man fährt, wenn man möchte, auch so damit, dass das wirklich anstrengend ist.
Ja.
Motor aus.
Kann man wohl machen. Sollen Leute tun. Gut.
Okay, kommen ja genau, also quasi Untote, weil haben wir drüber geredet, darum eigentlich nur.
Ja, finde ich gut. Kommen wir zu AI der Woche.
Es gab einige Sachen, die jetzt quasi so hochpoppen, speziell im Bereich wie heißt denn das? Von Facebook, ihre AI Machine Learning Department hat was rausgebracht. Das nennt sich Code Llama, glaub. Code Llama. Und das soll so funktionieren wie von ChatGPT dieses oder von Microsoft dieser Copilot. Und zwar ist es dann self-hosted, das ist quasi deren Magie. Also self-hosted im Sinne von, du brauchst eine fette Grafikkarte, damit das bei dir alleine hosten kann. Was da rausgekommen ist, ist wohl relativ vielversprechend. Und ich hoffe quasi darauf, dass das gut genug wird, dass ich das auch in der Firma pitchen kann. Also dass ich dann sagen kann, hier, genau das brauchen wir. Dann müssen wir nichts in irgendwelche Cloud-Firmen schicken, sondern wir nehmen einfach das, machen eine fette Grafikkarte und dann können wir dieses Copilot heute haben, weil prinzipiell ist es eine gute Sache, speziell wenn du keine Ahnung hast von der Programmiersprache oder halt nicht so den fetten Plan oder irgendwas nur kurz reparieren musst, dass dir da ein Computer einen Vorschlag gibt. Genau, das ist quasi das.
Ja. Und das dann so als Service oder?
Genau. Das ist quasi, ja, das bietet dann quasi eine API.
Ah, okay.
Und du kannst natürlich auch die Webseite benutzen da, aber das bietet dir quasi eine API, die du dann auch mit deinem Editor verbandeln kannst und dann kannst du dem quasi Kommentar schreiben und der macht das Kommentar dann zu Code.
Genau, das aber du hast dann irgendwie in deiner Firma hast du einen fetten Rechner mit fetter Grafikkarte, der das macht für dich und alle Leute können dann sich eine URL eintragen und nicht jeder braucht einen fetten Rechner mit fetter Grafikkarte.
Also das wird natürlich auch gehen, aber ist natürlich Quatsch.
Also ja. Ist natürlich schon so, eine macht mehr Sinn als das andere.
Ja, also so stelle ich mir das vor. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt gerade umgesetzt wird oder wie andere Firmen sich das vorstellen. Vielleicht kriegen auch alle irgendwelche super krassen Grafikkarten ihre Laptops. weiß ich nicht genau. Aber das Vorgehen ist cool, ja. Und es ist quasi basierend auf diesem Llama Large Language Model von Facebook. Und das ist quasi frei genug, dass man das auch so dann verwenden kann. Das ist quasi das, genau, das war ja meine erste News. Oh fuck, Code Llama, das war die falsche Webseite. Sorry, ich muss irgendwas anderes suchen noch. Genau, das zweite war Shell AI, das ist quasi so ein Skript, wo du Kommandozeile ihnen Sachen fragen kannst direkt, also quasi über...
kannst du ihn fragen, ob du dein R-RF...
Genau. Wenn du ihm sagen kannst, bitte lösche alle Dateien von der Festplatte, ohne dass irgendwelche Safeguards triggern, dann macht er dir bestimmt R-R/Stern oder sowas.
Ja, bitte lösche mir mein Home Directory aus Versehen.
Genau, und dann bietet dir 5 Möglichkeiten und kannst das nehmen, was am ehesten funktioniert. Das ist eine witzige Sache, aber es ist halt die Integration wieder in OpenAPI. Das heißt, quasi in OpenAI API, also quasi dieses OpenAI halt. Und das ist natürlich nicht so cool. Und wenn man da quasi was anderes hätte dahinter, was ihr das gleiche leisten könnte, das wäre schon cool.
Das wäre natürlich verrückt, ja.
Und darauf hoffe ich, wie gesagt, deswegen die eine News passen zu der anderen. Und das dritte, was ein bisschen witzig ist, was aber klar ist, dass passiert, was komisch ist, was jetzt erst passiert ist, Krypto-Botnets auf ehemals Twitter sind von ChatGPT gepowert. Das heißt, sie quatschen quasi irgendwelche anderen Twitter-Leute vor die ganze Zeit und sagen, wie geil denn diese Cryptocurrency ist und warum man das haben will und warum das viel besser ist als, weiß ich nicht.
Voll gut.
Ja. Und das, bekommt ihr ChatGPT-Spam? Mal also in die Runde gefragt.
Glaub nicht.
Ich nicht, nein.
Ich frage mich, warum. Warum gibt es keinen ChatGPT-Spam? Es ist so klar. Es ist so logisch, dass das passieren muss. Deswegen verstehe ich nicht,
vielleicht
warum
kommt
es nicht
das
überall
noch, vielleicht ist das noch in the making.
Weil dann kannst du ja auch quasi hyperlokal, also quasi super spezialisiert auf zum Beispiel deutsche Tech-Leute oder sowas eingehen mit deinem scheiß Spam. Und ich verstehe nicht, warum.
Du kannst irgendwie, du kaufst dir halt den Datensatz und hast du da die Keywords oder so. Und dann kannst du die Keywords einfach dann hast du deinen Template-Text, was du irgendwie sagen willst. Und dann kannst du die Keywords plus deinen Template-Text und sagen, generier mal ein E-Mail, was irgendwie das
für
macht.
Diese deutsche Zielgruppe.
Genau, für diese Person oder so.
Ja, genau. Sogar. Oder für diese Person, ja. Und das, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum das nicht passiert.
Ja, vermutlich, weil der Zugang zu diesen AI-Tools dann doch noch so ein bisschen zu...
Obscure,
ich glaube, das braucht einfach noch ein bisschen,
ja.
Okay,
das braucht noch ein bisschen.
Das braucht einfach noch so ein halbes Jahr, ein Jahr.
Und dass dann haben wir das. Ja, dass die Crypto-Bros natürlich da ganz vorne mit dabei sind, ist klar dann auch.
Das ist klar. Die haben auch die fetten Grafikkarten, um das zu machen. Muss man
guter Punkt,
schon sehen. Die haben die halt noch rumliegen von ihrem Mining-Rig oder so und jetzt.
Ja, von ihrem Ethereum-Mining, was jetzt nicht mehr funktioniert, weil irgendwie dieses Dings geändert haben. Ja, das war zu teufel Sinn.
Genau, kannst du Staub wegpusten, kannst du dein
dein Sprachmodell reinladen und dann geht's los.
Kannst du dein LM draufladen und los geht's.
Ja.
Also, ich sehe da schon Potenzial.
Ja, nice. Okay.
Jetzt also, nicht unbedingt im positiven Sinne, aber
rein technisch gesehen.
Rein technisch gesehen geht da noch einiges.
Da geht einiges. Okay.
Cool. Das,
genau, das war quasi eine ganz witzige oder interessante Sache, die quasi dort passiert ist. Das waren meine AI der Woche Sachen.
Gut, dann kommen wir zu den News.
Sag mal, Linux 6.
Ja. Jetzt Linux. Endlich mal zurück zu
Gott unserem Kernthema. Neues Linux.
Ja, genau, es gibt ein neues Linux. Linux 6.5. Und jetzt erwarte nicht, dass ich allzu tief reingehe, aber
8 Sekunden hast du, komm.
Es kommt ein neues Rust und Wi-Fi 7.
Es kommt Rust, oder was?
Nee, neues. Nee, Rust? Also die haben neues ja Rust? Schon Rust im Kernel und hatten sich mit der ersten Unterstützungsversion ja mit Linux 6.1 damals auf 1.62 von Rust festgelegt. Jetzt haben sie festgestellt, ja, da gibt's ein paar Features, die wollen wir haben, deswegen upgraden wir das mal und ziehen das jetzt hoch auf 1.68.2. Aktuell ist 1.72. Es ist also nach der Lesart, wie das in dem verlinkten Artikel beschrieben ist, immer noch eine konservative Wahl. Ich stecke jetzt in Rust nicht tief genug drin, um das zu beurteilen. Aber ist doch cool, dass es im Kernel drin ist.
Und dass es weitergeht. Dass es nicht jetzt quasi einmal reingehauen ist und dann ist fertig, sondern es geht so weiter.
Ja, ganz genau.
Ja, aber stimmt, das habe ich mir noch nie überlegt. Aber ja, wenn du Rust im Kernel machst, dann musst du Rust im Kernel auch updaten. Das schon...
Krass.
Das schon, ja, macht, ja, sehe ich.
Ja, okay, ja, genau, wieder mehr Hardware-Unterstützung. USB 4V2 wird in Stellung gebracht. USB 4V2 unterstützt Transferraten von bis zu 80 Gigabits per Second via USB-C.
Ist das viel? Ja, oder schon viel? 80 Gigabit.
Ja, oder man ändert, also das ist bidirektional, oder man ändert die Gewichtung, dann machst du 120 Downstream und nur noch 40 Upstream. Das erinnert mich ein bisschen an DSL-Anschlüsse.
Aber du kannst es dich entscheiden und nicht so wie hier, wo du es einfach nur hast.
Das ist DSL für deinen USB-Stick.
Das ist der richtige Werbeslogan. Ich glaube, das macht Sinn.
Ja, genau, weil die Leute ja so gute Erinnerungen an DSL haben.
Ja, cool. Naja. Cool finde ich, dass Wi-Fi 7 schon mit drin ist. Und da bin ich direkt erinnert an der Infoveranstaltung für Glasfaser, an der ich kürzlich teilgenommen habe, wo der Referent meinte, ja, mit Wi-Fi kriegen sie ja, wenn sie dann Gigabit buchen, kriegen sie das ja nicht im Haus verteilt. Und ich sagte in dem Augenblick nur zu meinem Sitznachbarn, der hat auch noch nichts von aktuellen WLAN-Standards gehört. Aber gut.
Nein, das Publikum, aber was ist denn die reelle Wi-Fi, also wenn du den neuesten, heißesten Scheiß bekommst, was ist denn die reelle Geschwindigkeit über Wi-Fi gerade? Wenn du nicht quasi 10 Zentimeter neben deinem Wi-Fi-Access-Point sitzt.
Warum sitzt du nicht 10 Zentimeter daneben?
Weil ich Kabel habe. Der ist ungefähr 2 Meter entfernt, deswegen weiß ich.
Die Nettoraten weiß ich gerade gar nicht.
Okay, das wäre noch interessant zu wissen, weil du hast ja auch Overhead und du hast diesen Krempel zwischen diesen Funkwellen und so.
Ja, ja, genau. Hast recht, wenn du in einem Mietshaus wohnst, wo 16 Wohnungen sind und jeder seinen Router mit 8 Antennen aufgestellt hat, weil Wi-Fi 6 ist ja jetzt cool und kosten die Router auch nur noch unter 100 Euro, dann können wir das mal aufstellen. Ja, ja. Das ist natürlich, also im 5 Gigahertz Netz geht das Gigabit. Ist mein Kenntnisstand, aber ich kenne jetzt keine.
Das sagt hier auch, dass Quick Googling mit dem erstbesten Link sagt auf dem AC theoretisch wären es bis zu 1,7
Gigabit.
Gigabit per Second, aber realistisch ist halt eher so 1 Real World Speed.
Also 1 Gigabit trotzdem noch.
Ja. Ja, das wäre Gigabit schon über Wi-Fi bekommst du, glaube ich, wenn du normale Bedingungen hast, glaube ich, durch.
Okay, also.
Ist so jetzt das 5 Sekunden, ich habe es für dich gegoogelt.
Also ich glaube
5 Gigahertz. Ja.
Ja, aber bei Wi-Fi steckt halt der Teufel im Detail und in den räumlichen Begebenheiten der.
Ja, genau, also es kann halt kann halt stark variieren und
ja, und da muss man immer noch damit rechnen, dass die Leute in ihrem Reihenhaus noch 5 Repeater einsetzen, um ins Obergeschoss zu kommen und
ja, genau.
Wie 5 Repeater im Mesh, was die dann noch übrig lassen von der Datenrate, ist ja auch nochmal so ein Lottospiel.
Ja, das.
Und dann gibt's ja immer noch Kabel und über Kabel geht dann, also die 10 Gigabit über Kupferkabel und so, das geht schon, wenn es jetzt nicht super weit ist.
Ja,
da gibt's
halt noch keine Hardware für, das ist ja immer noch das Frustrierende daran.
10 Gigabit über Kupfer ist soweit, oder was? Oh, nice. Ich habe das nicht weiter verfolgt, aber ist geil.
Also, es gibt halt keine Hardware, also es gibt noch keine, ich glaube 2,5 Gigabit über Kupfer. Ja. Die Hardware ist mittlerweile so im Consumer-Bereich, drin, ja. Consumer-Bereich angekommen, aber 10 Gigabit, das braucht noch.
Ja, du brauchst halt echt schon irgendwie, es ist schon alles so ein bisschen nicht so, also ich habe mein NAS zum Beispiel, aber das ist dann halt schon wieder so ein Serverboard drin. Da hast du dann halt auch 10 Gig drauf. Und mein Switch ist auch eher so Consumer Grade, aber da hast du auch 2 SFP Plus und da kannst du dir halt schon ein 10G Kupfermodul reinpacken und das geht schon. Mhm. Aber es halt, sind halt 2. Das ist halt schon so ein bisschen, das ist schon nicht so, jedes Endgerät hat 10G, aber du kannst irgendwie dein NAS irgendwie mit 10G an Switch und dann alle Clients haben irgendwie. Ja, und dann kannst du irgendwie, ich glaube, 2,5 Gig Clients haben und dann hast du halt noch irgendwie 8 1G Links oder so.
Ja.
Das halt, und das ist so irgendwie das, was du für normal Geld bekommst und jetzt nicht irgendwie Enterprise irgendwas kaufen musst. Also ich hab ja, alle die Enterprise Switches sind halt so für den Home-Use. Ja, du kannst schon so Switches mit, weiß ich nicht, 12, 24 SFP Plus kaufen, aber das dann für den Home-Use schon nicht so, ist halt nicht für den Home-Use ausgelegt.
Ja.
Weder preislich, noch Lautstärke, noch Strom, noch Abwärme. Das ist schon ein bisschen schade.
Ja, ich habe, Side Note, ich habe meinen Switch im Keller upgraded, weil der alte kaputt gegangen ist und das, also das mit diesen 24 Ports, das war auch echt zu klein dimensioniert. Also habe ich da jetzt einen größeren hingegangen und der lüftet auf einmal. Also der vorher hat keinen Lärm gemacht und der hier, der macht jetzt echt Lärm. Da habe ich schon überlegt, ich muss quasi, wenn ich
Lüfter rausnehmen,
irgendwas bastel im Keller, habe ich auf jeden Fall die AirPods drin, weil und höre Musik oder Podcast, weil ansonsten nervt dieses Lüftergeräusch einfach. Hm. Tja, das ist schon Abwärme, ja. Ist eine Sache. Passiert.
Ist halt schon so ein Problem.
Ja.
Ich habe auch gerade gesehen, dass mein Laptop ein Wi-Fi 6 Chip drin hat. Jetzt halt die Frage, muss ich finden, was soll ich denn da für einen WLAN-Teil dann kaufen? Was ist denn da cool gerade? Was will man haben?
Die Fritzbox irgendwas AX.
Okay. Gibt's noch eine andere Möglichkeit?
Ja, die ist Ubiquiti-Zeug.
Ne, kann ich nicht kaufen, die sind böse, die sind wie, haben wir gehabt, die sind irgendwie so, ganz, ganz schlimm.
Sind auch nicht mehr so Hype. Es gibt noch, wie hießen die anderen als Alternative dazu?
Ganz kurz, ich muss da doch mal noch meine Lanze brechen. Die beiden genannten, das Setup ist wirklich, also wirklich gut gemacht. Ich habe auch neulich noch mal für Ubiquiti Access Points dir die Steuerungssoftware umgezogen aus einem Docker-Container auf so einen Cloud-Key. Und das war einfach cool, weil es war innerhalb von einer halben Stunde erledigt. Also für die Usability haben diese beiden Firmen schon eine Menge getan, dass die die auf die eine oder andere Art vielleicht nicht ganz nerdtauglich mehr sind. Okay, aber Usability-mäßig muss ich schon sagen, Respekt, was da passiert ist.
Ich suche mal Wi-Fi 6 Router for Nerds.
Ich glaube, das ist TP-Link. Ich glaube, es war TP-Link, die haben auch irgendwie so ziemlich krasses Line-Up, ähnlich wie Ubiquiti. Ja.
Also ich habe halt bei mir gerade alles,
TP-Link scheint alles in OpenWRT.
Ja, ist auch, ja. Ja.
Aber die gibt's
nicht. Also TP-Link ist dann oft verschrien als Plasto-Router-Zeug.
Sind sie auch.
Und
aber
sie, ja, also eben, und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch das Zeug, was Leistung bringt, ja.
Aha, ja, du musst natürlich nicht den, also
den chilligsten kaufen.
denn ja, ja, sie haben halt das ganze Lineup. Also du musst dann da halt schon das rechts unten Modell klicken, was irgendwie ja gute Keine Speeds Ahnung. Hat. Aber die haben auch irgendwie so wie Unify, glaube ich, dieses Hub-Ding und so. Auch und ich muss sagen, ich habe auch immer noch meinen Unify Access Point und ich ja, sonst Kabel, aber solange der funktioniert und noch gut genug ist, wird das oder solange nichts Besseres rumkommt, ja, ist schwierig, habe ich mich auch schon mit auseinandergesetzt, ja. Unify ist halt schon immer noch okay.
Okay, also es gibt wohl auch für OpenWrt mittlerweile AX-Router. Vielleicht gucke ich da mal rein. Da steht jetzt irgendwas von Asus, G-Link, aber ich weiß nicht genau, ist jetzt irgendwie nur eine Liste von irgendwelchen Sachen, die AX können.
Ich scroll gerade auf der TP-Link-Seite rum. Also zum einen behaupten sie, man könnte über Wi-Fi 6 bis zu 9,6 Gigabits schieben. Das ist schon mal beeindruckend. Was mich dann erschrocken hat, ist, dass sie die Kanalbreite auf einem Stream und das mit Wi-Fi 6 man da jetzt aufgrund von dem, was da gemacht wird, in den 160 Megahertz Kanalbreite doppelte Kapazität hat. Sie visualisieren das mit einer Autobahn. Es ist
schön.
Ja.
Chuchu.
Oh nee, das sind Züge.
Erschreckend. Naja, okay. So close. Also hier gibt's auch von Xiaomi gibt's wohl AX 6000er Router und der kann auch 6 Gigabit anscheinend.
Ja. Keine Ahnung.
Und der wird schon OpenWrt unterstützt mit dem letzten Snapshot-Bild, aber was auch immer das bedeutet. Also eher das nicht.
Klingt nach Basteln, aber ja.
Kannst was du steht natürlich hier? Gerne. Stock Layout. Root Layout. Insta Vulnerable Version. Okay, zuerst musst du quasi eine Vulnerable Xiaomi Router Version installieren und dann kannst du es hacken. Okay, nice.
Ja.
Okay, das ist witzig.
Kann man nichts.
Kann man so machen, aber jetzt ist halt, und dann musst du irgendwelchen Hexcode in irgendwelche komischen Files reindrücken. Achso, nee, in irgendwelche URLs, um das System zu routen.
Aber oh, mal kurz witzig. Euer Wi-Fi-Fu. Jetzt die Fritzboxen, die haben ja dieses schöne Mesh-Feature. Effektiv ist es doch heutzutage so, dass man nicht jetzt in ein Setup so einen TP-Access-Point reinhängt oder so, weil, es sei denn, der hängt natürlich in der Garage draußen, wo er völlig isoliert ist von allem, aber eigentlich will man doch das komplette System umstellen dann, damit die Dinge im Mesh vernünftig zusammen funktionieren, oder nicht?
Ja, wenn du das Mesh brauchst, ja, ich habe jetzt wenn bei mir Wi-Fi halt Mesh überall machst, Kabel.
Ja. Ja, du hast zu jedem Access Point Kabel.
Nee, schön, ich habe einen Access Point.
Du möchtest Punkt. Doch zwischen den Access Points, wenn du dich durchs Haus
bewegst. Ich habe nicht mehrere Access Points.
Lass mal, nee, okay, also der andere Felix hat nicht das Problem, aber ich habe das Problem, was du gerade beschreibst, Markus.
Mach mal weiter. Wenn du dich dann durchs Haus bewegst, willst du doch ein vernünftiges Handover haben.
Ja, aber dabei können die OpenWrt-Route doch schon seit 2 Jahren oder 3 Jahren.
Ja, okay, aber genau das ist meine Frage. Du willst aber trotzdem sind, das ist ja nicht herstellerübergreifend kompatibel. Das heißt, wenn ich jetzt eine Fritzbox da irgendwo hängen habe, ja, ich will dann ja letztendlich, entweder mache ich dann alles OpenWrt oder ich mache dann alles TP-Link, damit das Zeug miteinander Handover kann.
Da gibt es aber einen Standard dazu und wenn der implementiert ist, müsste ja theoretisch funktionieren, aber keine Ahnung, wie das jetzt genau.
Ja, aber ich glaube nicht,
dass du da nicht ein
Match machst. Ja.
Also nee, ich würde es nicht quasi dort ausprobieren, aber ich weiß, dass es dort quasi was gibt. Und dieses Feature nennt sich, oh, fuck me, jetzt muss ich es mal hier suchen, wahrscheinlich kriege ich jetzt direkt mein WLAN, oder? Advanced Settings.
How to kill the WLAN.
How to kill the WLAN. Ja, auf jeden Fall gibt es da quasi ein Feature, das OpenWrt implementiert ist, dass dieses Handover, diese Handover-Magie, und das funktioniert wohl auch.
Ja, also das Problem ist auch gelöst, wenn man halt nicht in so riesen Villen lebt. Und einfach nur
du kriegst einen völlig falschen Eindruck.
Also, ich weiß nicht, was ihr für Riesenhäuser habt, aber also bei mir reicht ein einziger WLAN Access Point.
Vielleicht ist einfach mit sehr Zimmer schlecht platziert.
Ja. Ja, dann könntest du vielleicht auch einen einfach sehr gut platzieren und dann.
Ja, aber weißt du, es ist immer einfacher, ein neues Gerät zu kaufen, das aufzuhängen, als 2 Tage lang durchs Haus zu rennen und das Ding neu zu lokalisieren und vor allem dann auch immer dafür zu sorgen, dass da ein Kabel liegt und so.
Okay, also es gibt quasi die 802.11 Extension R, und zwar, genau, 802.11R, K und V, und das sind drei Extensions, die man haben will, und dann ist quasi dieses Handover, diese Handover-Magie, die passiert dann. Ja. Und wie gesagt, das kann OpenWrt schon seit einigen, mindestens seit 2011, 15. Mai, wo dieser eine Blogpost darüber geschrieben wird. Also.
Gut, Chat meint noch, das ist ein Part vom Wi-Fi-Standard, und wenn das am Kabel hängt, dann müssen sie einfach die gleiche SSID haben und dann.
Ja, genau. Also da hat sich viel getan. Das ist nicht mehr so shit wie damals.
Wie gesagt, ich habe halt einen Access Point und das.
Ja, das kommt noch, Junge. Irgendwann brauchst du zwei.
Ja. Wenn ich mir dann mein erstes Schloss kaufe oder so, dann. Mhm. Werde ich dann nochmal nachfragen bei euch, wie ihr das mit euren 500.000 Access Points gemacht habt.
Ja. Kannst du machen, wenn dann sagen wir, das ist alles total einfach geworden. Du machst das ist
alles voll einfach. Machst hier Klick und dann zack.
Genau.
Los geht's.
Okay, wo haben wir das dazu? Das ist noch Linux 6.5, oder?
Ja.
Okay, alles
ich glaub,
klar.
Ich glaube schon, und dann müssen wir irgendwie mal zurück zum Pad und zu den weiteren Themen kommen, glaube ich.
Themen haben wir noch.
News.
News, ja. Mit Themen genau, das war also der kurze Scheinwerfer.
Hey, wer hat jetzt Themen gesagt? Themen darfst du nicht sagen.
Oh, sorry.
Oh mein Gott.
Alles kaputt jetzt. Der kurze Scheinwerfer-Schwenk über Linux 6.5. Kommen wir zu etwas für die Ohren.
Ja, ich habe das nur für dich, Markus. Du kannst gerne drüber sprechen.
Es freut mich. Ich kann da nicht drüber sprechen, weil ich habe das nicht auf dem Radar, dass die neue Version gekommen ist. Also wir haben, ich kann noch mal die Überleitung ein bisschen ausführen. Und zwar haben wir vor einiger Zeit schon mal über, sagen wir mal, Spotify im Eigenbau gesprochen. Und dabei haben wir verschiedene Open-Source-Projekte angeschaut, die das leisten können. Davon war eins Navidrome und das andere war Ampachi. Und von Ampachi, hat der Felix mitgebracht, gibt es eine neue Version.
Genau, es gibt die 6.0.0 und die läuft jetzt wohl auch mit dem neuesten PHP und so. Und irgendwie, ich weiß nicht so genau, was sie sonst noch gemacht haben, aber sie haben da irgendwie neues Major Release, neu und cool. Und ich habe gedacht hier, weil wir da schon mal drüber gesprochen haben und das, ich finde es eigentlich schon ein cooles Projekt. Ich habe es auch schon mal aufgesetzt und so und es hat eigentlich ganz okay funktioniert, aber irgendwie ich höre zu wenig Musik, dass sich das für mich lohnt. Oder ich habe nicht irgendwie für mich alleine, ist so ein bisschen Overkill. Aber es ist ein cooles Projekt und darum habe ich gedacht hier.
Ich benutze mein Navidrome, was ich damals experimentell aufgesetzt habe, regelmäßig und gerne. Es ist ein bisschen schade, dass ich nicht die Zeit habe, das da noch mehr dran zu polieren und das auf den Stand zu bringen, wo es wirklich gut wäre. Es gibt so ein paar Stellen, die einfach unrund sind, weil ich es damals ja irgendwie nur zum Experimentieren aufgesetzt hatte. Ja, genau. Also ich kann es so als Wochenendprojekt kann ich das absolut empfehlen. Macht auch Spaß. Und man hat vor allem auch einen Grund, das VPN nach Hause zu pflegen, weil dann kann man auch immer schön auf seinen
Musik hören.
Ja. Genau. Und auf der anderen Seite mit den Clients, die es gibt, die Offline-Features für Playlisten, also dass dann auf dem Handy die Playlisten gecached werden, das reicht im Zweifelsfall auch, wenn man keine Lust hat, sich ein VPN aufzusetzen. Dann baut man sich eben seine Playlisten und cache die auf dem Handy und hat dann für unterwegs genug Musik dabei.
Genau, okay. Und für Player, das ist alles über dieses Subsonic, oder?
Welcher Player ist da der coole Player gerade?
Die Subsonic-kompatiblen Player, welcher der coole ist? Ich benutze den Substreamer.
Okay.
Heißt der.
Substreamer. Sehr gut. Könnt ihr ja mal anschauen. Vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit, das neue Ampachi auszuprobieren.
Mhm. Ich habe bei mir
für eure Musiklibrary.
Ich habe bei mir übrigens das andere Navidrome. Das funktioniert. Ja. Also kann ich auch empfehlen. Funktioniert. Es war Services Navidrome enable true und dann war das halt da.
Ich nehme an, in Ampachi funktioniert die NixOS ziemlich gleich, oder?
Ja, ähnlich. Ich habe es mir nicht angeschaut, ehrlich gesagt, aber würde ich jetzt mal davon ausgehen, Jo. Können wir kurz nachschauen. Nichts, was die Quatsch erzählen.
Options. Ich finde es in Options, finde ich es nicht.
Ja, dann brauchst du wahrscheinlich. Vielleicht muss wahrscheinlich, nee, muss wahrscheinlich einen Docker-Container hochfahren.
So sad.
Ja,
dann ist es. Naja, kann man nicht immer gewinnen.
Man kann nicht immer alles haben. Aber eins von den beiden gibt's und das andere ist eh, glaub. Aber cool, ja, gut, die Sache ist halt jetzt, wo es die neue Version gibt, weiß man
jetzt,
nicht.
Jetzt, wo es die neue Version
gibt. Ist ja
voll
geil.
Das finde ich, also, sieht zumindest gut aus. Also ich, ja.
Ja, 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 ja.
Haben die am UI geschraubt? Ernsthaft?
Ich,
die sollen aufhören. Nee, aber du benutzt doch eh nur ein Client, oder? Ist doch scheißegal.
Also, ich glaube schon, also.
Am UI schrauben ist immer gut.
Sieht okay aus, also wenn du die Screenshots anschaust, es gibt irgendwie, also der Default-Skin ist nicht super nice, aber es gibt so ein Skin, wo es ein bisschen aussieht wie Plex oder so. Mhm. Und dann sieht es eigentlich ganz okay aus. Also, keine Ahnung. Ich find's okay. Ich habe es auch okay gefunden, als ich damals aufgesetzt habe. Das war, glaube ich, einer der Gründe, weil es halt nicht im Vergleich zu den anderen Dingen, die ich gefunden habe, die halt super hässlich waren, war halt Apache immer so das, was so ein bisschen okay aussah. Gut, was Leute auch sehr toll finden, ist Python.
Und ich hatte die Schlagzeile gesehen und gedacht.
Was Leute auch sehr gut finden, ist Excel und wir sind Leute. Und jetzt stell dir vor, du nimmst so dieses Python und dieses Excel und dann BAM!
Beide Powers combined.
Combined, genau. Und dann hast du irgendwie Python in Excel. Und das Beste kommt jetzt. Wie sie das machen.
Wait, there's more.
Wie sie das machen. Das ist nicht so, du hast so einen Python-Interpreter, der dann halt bei dir auf dem Computer läuft. Nein! Das Ding schickt dein Python-Code an Azure und dann Azure führt dein Python-Code aus und schickt dir das Resultat wieder zurück.
So eine beschissene Idee muss ja, erst gekommen. Das ist so ist geil,
Alter.
Das ist
so die geil. Wollen halt einfach zeigen, dass ihr Function as a Service, genannt Azure Functions, dass das taugt.
Also ich nenne das MVP, ja. So macht einfach irgendwie, das funktioniert. Okay, wir haben ja diese eine Box, die läuft irgendwie in Azure oder so. Wir machen einfach irgendwelchen Napi-Shit und werfen die Resultate da zurück. You're my man. Können wir in der Version 2 immer noch reparieren.
Wie ihr Excel-Sheet auf gar keinen Fall mehr funktioniert, während sie im Flugzeug sitzen.
Das ist geil, einfach. Das ist so geil.
Ja, also ich find's wirklich eine Top-Idee. Und wie gesagt, Excel sowieso super, super. Und Python.
Also, die Umsetzung fragwürdig, aber ist etwas, ja, würde ich sagen.
Nee, finde ich geil. Wirklich. Plus eins und Like von mir. Das ist wirklich.
Warum? Auf die Idee musst du erstmal kommen, also ja, das ist ja schon echt absurd.
Ja.
Also, das ist schon krass.
Aber auf der anderen Seite, ich meine, so ein bisschen verstehe ich sie schon, weil sonst hast du halt all diese Excel-User, die dann sagen, aber meine Pip, wie muss ich jetzt hier Pip install? Keine Ahnung, dieses eine Paket.
Nee, das soll
Paket.
Einfach in diesem scheiß Excel passieren, das soll einfach alle Libraries installiert haben.
Ja, aber es ist auch, also, du weißt ja, wie es ist, eine Python, ja, ein Environment für deine Python-Libraries zu maintain.
Ach, Paula Papp.
Ja.
Aber wie funktioniert das dann da bei Azure?
Naja, es ist halt einfach ein Limited Set und das ist halt einfach, das hast du und das ist da.
Aber das kannst du ja genauso machen. Das ist ja quasi eine Einschränkung und jetzt vorhanden ist, die wäre dann einfach immer noch vorhanden, oder?
Ja, keine Ahnung. Ja, guter Punkt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht haben sie sich auch nicht so viel überlegt. Nee, also sie werden sich schon was überlegt haben und vermutlich, dass Leute Azure benutzen.
Dass
sie einen Use Case für Azure haben.
Ich denke auch, dieses wir pushen Azure, wo es nur geht, das schlägt sich schon ziemlich konstant durch.
Aber das ist
durch.
Schon krass. Also an der Stelle, also ich habe ja einige Sachen erwartet, ja. Aber an der Stelle quasi, dass deine Excel-Skripte nicht mehr funktionieren, weil du kein Internet hast, das ist neu.
Das schon. Das
Chapeau.
Schon
also. Krass.
Gut, und das führt uns sehr gut zum nächsten Thema, weil wenn du das jetzt machst, dann brauchst du ja auf Azure-Seite brauchst du so irgendwas, was dein Python-Code halt ausführt. Und worin machst du das? Das machst du halt in so einem, auf AWS heißt das ja irgendwie Lambda oder so, oder da gibt's so Micro-VMs. Und eines dieser Micro-VM-Dinge ist Firecracker. Und da kann man jetzt auch FreeBSD drin laufen lassen. Und weil da jemand super hart dran rumgehackt hat, geht das jetzt irgendwie nur noch so, ich glaube, um die 25 Millisekunden, um zu booten. Was schon, also ein voller Kernel-Boot.
25 Millisekunden.
25 Millisekunden.
Das ist ziemlich gut.
Das ist ziemlich gut. Das, ich glaube, aktuell ungefähr doppelt so schnell wie Linux für ungefähr das Gleiche. Der Typ hat aber halt auch echt 2 Releases oder so ungefähr dran rumgehackt.
Okay.
Also der hat schon viel Zeit investiert. Nee, ich glaube schon nicht Vollzeit.
Aber warum nicht Vollzeit? Ne? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Dass das irgendeiner dieser, oder dass es irgendeine Firma ist, die Interesse an Function as a Service hat. Doch, kann ich mir schon vorstellen.
Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass man das nicht Vollzeit macht, weil das ist ja, das ist einfach nur Schmerz. Ja, wenn du irgendwas versuchst, schneller zu machen, das ist kein Spaß.
Also keine Ahnung, ist das der Typ, der Tarsnap geschrieben hat. Weiß ich nicht, ob ihr das kennt, so ein Backup-Service.
Okay.
Und ich glaube, das ist ein Hauptgig. Und
jetzt hat er halt Freizeit oder was?
Ich glaube, ja, weil sein Service läuft einfach und es funktioniert einfach.
Just works.
Ja, und das hat er einmal gebaut. Und also, ich glaube, er ist auch einfach ein super krasser Hacker, weil eben okay. Tarsnap ist halt so, ist so Remote Incremental Backup, aber halt voll verschlüsselt auf Serverseite. Irgendwie, also es wird kleinseitig, wird es irgendwie, keine Ahnung, verschlüsselt und du hast aber irgendwie trotzdem inkrementelles Backup.
Aber, ja, also das ist schon von dem Colin Percival gemacht, genau. Ja, schau, der ist doch in 2019 in recognition of his work bringing FreeBSD to EC2, he was named an Amazon Web Service Hero.
Er wird nicht
Amazon von Amazon Web bezahlt. Service Hero.
Ja, ja, aber es
geht.
Aber dann ist er ja in dem Dunstkreis, also er ist in dem Dunstkreis unterwegs. Also ich meine, klar, dass du dann da noch so eine, eine Auszeichnung bekommst.
Ja, aber er ist nicht angestellt bei Amazon.
Mhm. Okay.
Also er hat halt keinen Job von Amazon, das zu machen, sondern er macht das. Und darum, also er bekommt wohl, also ich habe unten den Talk auch noch verlinkt. Er war, also einerseits, das erste ist der Artikel, wo es halt in all die Details geht. Und dann habe ich unten den Talk verlinkt, den er an der diesjährigen, was war denn das? BSD Canada, glaube ich, gegeben hat. Wo er, also im Prinzip ungefähr der Artikel, aber halt nochmal als Präsentation, wenn ihr lieber Videos schaut. Und eure Aufmerksamkeitsspanne beim Lesen nicht so hoch ist, um nochmal einen Callback zu haben zum Beginn der Sendung. Wo er halt irgendwie so ein bisschen in die Details geht, was er gemacht hat, was er gefixt hat, was die Probleme waren, was funktioniert, wie es funktioniert und so. Und da hat er halt irgendwie auch ja erzählt, dass er halt, also er bekommt halt irgendwie Credits von AWS, aber sonst er ist nicht irgendwie von Amazon bezahlt oder so, um diese Arbeit zu machen, sondern ich glaube, er macht das schon. Also ich wüsste nicht, von wem er bezahlt wird, diese Arbeit zu machen.
Crazy, man.
Ja.
Er ist einfach, ist einfach ein krasser Hacker und er hat es irgendwie, neben seinem, was er sonst noch so macht.
Gutes Zeug. Ja. Also ist
krass,
ist cooles ja eigentlich, Zeug, ja. Ist, wenn er die Möglichkeit hat, da einfach dran zu hacken, weil er Spaß dran hat, ist es noch viel cooler. Das ist gar keine Frage.
Premium.
Also er ist halt echt krass und er zeigt dann halt auch die Flame Graphs und so von vorher nachher und also er hat auch nicht alles selber gefixt und so, aber er hat halt häufig irgendwie halt zum Beispiel die Flame Graphs und dann halt irgendwelchen Leuten in der FreeBSD Community gezeigt und gesagt so, ja, das hier braucht irgendwie voll lange, warum braucht das so lange? Und dann haben Leute halt Patches geschrieben und gesagt so, ah ja, das muss eigentlich gar nicht, das müssen wir eigentlich gar nicht so schlecht, genau, das müssen wir eigentlich gar nicht so schlecht machen, sondern eigentlich gibt's ja hier, wenn wir das so machen, dann funktioniert das besser. Und eines der Beispiele ist zum Beispiel beim Startup haben sie halt damals, als sie das gebaut haben, haben sie einfach einen Bubble Sort gemacht, um Zeugs zu sortieren on Startup. Und ja, wenn man da halt jetzt irgendwie Ich glaube, jetzt machen sie einen Quicksort oder so und das sind halt nochmal 2 Millisekunden schneller. Und so Zeug. Das ist halt einfach so, du schaust es halt an und dann siehst du so, ja, das ist ein Bubble Sort, da gibt's halt eigentlich bessere Algorithmen und dann
nimmst du die und zack, 2 Millisekunden gespart.
Genau, und zack, hast du wieder irgendwie gespart. Oder irgendwelches Zeug, was halt einfach unnötig alloziert wurde, was man eigentlich gar nicht braucht oder ja. Und es ist schon, also es ist schon krass, dass es, dass man das so gut optimieren kann. Fairerweise muss man sagen, diese 25 Millisekunden ist, glaube ich, auch noch nicht, das noch nicht auf dem releaseden Kernel. Also das, was er in seinem lokalen Build jetzt hat. Und nicht alle Patches, die benötigt sind, um dass es so schnell ist, sind schon upstream. Und ich glaube, viele davon sind erst für FreeBSD 14, was noch nicht released ist. Also du musst halt aktuell FreeBSD Head benutzen. Aber, also es ist halt eine Frage der Zeit, bis das halt in Head landet und bis 14 irgendwann released ist und dann haben das einfach alle.
Nice.
Und ja. Das und sonst ist halt cool, weil es ist halt eine andere Architektur, eine andere Plattform und es hilft halt irgendwie Bugs zu finden und Probleme zu spotten, wenn man sein Zeug auf verschiedenen Dingen laufen lässt. Mhm. Wo man halt sieht, hier haben wir Assumptions gemacht, die eigentlich gar nicht so korrekt sind.
Wenn es halt die Motivation gibt, das zu hinterfragen. Oder wenn es nicht einfach der Anspruch ist, Hauptsache es läuft da, wo es laufen soll.
Ja, aber selbst wenn es Hauptsache es läuft da, wo es laufen soll, musst du es trotzdem verstehen und irgendwie fixen. Musst du verstehen und sagen so, hier, das ist irgendwie super Linux-spezifisch und das müssen wir jetzt halt irgendwie auch machen. Oder müssen, ja, wenn wir wollen, dass es funktioniert.
Ja, ja.
Okay. Genau, also super cooler Talk, kann ich echt empfehlen.
Ja, das ist gut.
Gut, was ist in Polen?
Genau. Also, es gibt in Polen Züge.
Was?
Ja.
Verrückt. Das hätte ich nicht gedacht.
Ja, okay, das ist aber das ist noch nicht die News.
nicht? Okay.
Okay, es gibt in Polen Züge und dann sind sie eines Tages nicht mehr gefahren. Mhm. Und zwar in einem großen Teil des Landes, beziehungsweise in verschiedenen großen Bereichen. Und was ist passiert? Die polnische Bahn wurde gehackt.
Oh no.
Aber gehackt in Anführungszeichen an der Stelle. Also der Angriff selber war ein nicht so super sophisticateder Angriff. Also was passiert ist, ist quasi, du kannst über einen bestimmten Kanal, also die Züge reden mit den Bahnleitsystemen über GSM-R, also quasi über ein unverschlüsseltes Protokoll. Und wenn du dort ein bestimmtes Signal sendest, dann wollen die Züge nicht mehr weiterfahren, weil sie sagen, es könnte irgendwie ein anderer Zug auf der Strecke sein, weil sie es nicht quasi abchecken können. Und der Angriff hat genau das gemacht, also man weiß nicht genau, wer es war, aber es ist, kommt wohl aus dem Dunstkreis weiter nach Osten schauend. Ja. Dort gab es dann quasi einen Angriff gegen Polen, weil ja Polen doch schon eher zur Ukraine hält als zum Kontrahenten, würde ich sagen, oder zum Angreifer. Und genau. Entsprechend hat das funktioniert, also der Angriff hat funktioniert, die ganzen Züge sind stehen geblieben und Problem ist quasi, dass man dieses Bahnzeug nicht so einfach reparieren kann. Das heißt, dieser Angriff, so wie jetzt quasi passiert ist, dass die ganzen Züge stehen bleiben, das könnte genauso wieder passieren und zwar relativ schnell. Die polnische Bahn, ich weiß nicht, wie der heißt, PPL, glaube ich, oder so, PKP, oder was? Die polnische Bundesbahn, ich weiß nicht genau. Die hat eigentlich einen Plan, diese veraltete Technologie abzusetzen oder quasi auszutauschen bis 2024. Und das ist halt noch nicht. Also Ende 2024. Und bis dahin sind quasi diese Züge alle ungeschützt diesen Angriffen ausgesetzt. Und das Problem ist halt, dass du die Hardware sehr leicht bekommst. Also du brauchst ja quasi so einen Funksender, der kostet irgendwie 50 Euro bei AliExpress. Und damit kannst du dann da quasi hingehen, dieses Signal absetzen und dann weggehen. Und es geht ziemlich weit, nämlich so weit, wie dein Sender geht.
Das ist gar nicht so praktisch. Nee. Ja, ja. Da hilft nur updaten.
Da hilft nur updaten. Ja, das ist halt das Thema.
Updaten ist doof, ja, sehe ich ein, aber da hilft nur updaten.
Genau, und das Problem ist quasi, Züge updaten, das ist quasi immer das nächste Level, weil du ja diesen ganzen Safety-Quatsch da hinten dran hast.
Ja, ja.
Und das ist genau, was da halt passiert ist, quasi genau, dass diese Safety-Mechanismen gegriffen haben. Nämlich diese Safety-Mechanismen sagen nämlich nicht, dass quasi alles immer verfügbar ist, sondern wenn irgendwas quasi du nicht nachvollziehen kannst, dass es jetzt richtig ist, dann bleib lieber stehen. Und das ist genau, was die Züge gemacht haben. Was natürlich blöd ist, wenn du gerne fährst.
Das schon. Zugfahren ist schon besser als Zug im Zug warten, ja, wenn der Zug genau steht.
Ich habe hier mal schiene.de verlinkt. Wunderbare Primärquelle, aber die haben bloß den Spiegel zitiert. Naja, enttäuschend.
Naja, gut genug für uns.
Genau, das ist quasi die News. Also auch da ist jetzt irgendwie dieses, dass man Security für Bahnzeug kommt, vielleicht auch mal angekommen. Ja. Hm. Ich meine, in Deutschland gab es, glaube ich, so einen Punkt, der relativ gut zu pinpointen ist, nämlich WannaCry auf den Bildschirm der Zuganzeiger. Das war, denke ich, so ein Stück weit ein Weckruf. Und bei der polnischen Bundesbahn, wie heißt die? Polnische Bahn heißt die einfach, genau. Ja, genau. Bei der ist es vielleicht jetzt soweit.
Hoffentlich, ja.
Vielleicht, ja. Besonders, wenn man halt doch relativ nah an Russland ist.
Mhm.
Obwohl es natürlich immer ein Problem ist, weil du brauchst einfach quasi nur diesen Sender und gehst irgendwo hin.
Ja,
und
kostet halt vermutlich nichts auf AliExpress. Nee, kostet halt,
wie gesagt, 50 Euro AliExpress, kannst du shoppen gehen.
Das ist halt schon ein Problem. Das im Prinzip jeder mit bisschen Zeit und bisschen Geld machen kann.
Ja.
Das willst du schon
einmal
nicht.
Einmal googeln und dann kannst du quasi schon losgehen, die polnische Bahn sabotieren. Das ist natürlich schon.
Das ist schon ein bisschen zu einfach.
Ja. Und es geht halt auch so mega weit und alles, das ist ja das Problem.
Mm.
Und du brauchst quasi nur zwei Signale und du musst es quasi noch nicht mal aufrechterhalten und alles. Das ist richtig, richtig beschissen.
Ja. Das ist gar nicht mal so gut.
Ja, das stimmt. Ja, das war quasi das von den News.
Gut, dann überspringen wir den nächsten Block, weil da ist kein Inhalt drin, richtig?
Yep. Ja. Darf man auch nicht sagen, nicht, dass der dann auftaucht.
Ja, ja, wir haben das ja vorhin schon gesagt, deswegen ist sowieso.
Ja, das wird jetzt ich glaube, die Heuristik hat gesagt, wenn du danach nochmal News sagst, dann gilt quasi das letzte nicht.
Also, ja.
Selbst wenn
es okay ist.
Ja, okay. Wir werden es herausfinden, ihr werdet es herausfinden.
Wir werden es sehen.
So, aber Zeit zum Rumheulen. Wir kommen zu den Mimimis der Woche.
Haha. Das ist meine Kategorie.
So sieht das aus, ja.
Ich werde es kurz machen.
Okay,
vielleicht.
Cool, das sind 12 Stichpunkte. Nee, jetzt fang einfach oben an.
Wir fangen einfach oben an. Benutzt ihr Wayland, benutzt ihr GPG und habt ihr ein Pin-Entry-GUI-Dingsi, was funktioniert?
Das ist ein ganz schön spezielles Fingerprinting, was du da gerade benannt hast. Ich glaube, die Anzahl der User, auf die das alles zutrifft.
Ist nicht so groß. Kann sein. Mhm. Es funktioniert bei mir nicht, wenn ihr eine Config habt, die bei euch funktioniert. Ich habe da mein
GPG. Wie funktioniert die GPG? Was muss ich machen? Ja, GPG minus.
Ja, wenn du irgendwie so ein Encrypt oder so von einem Key machst oder von einem. Also, Use Case ist, ich benutze halt Pass als Passwortmanager. Und wenn ich das im CLI benutze, dann funktioniert das gut, aber wenn ich das halt im UI benutze, dann macht er halt wie kein er fragt mich wie nicht nach meinem Passwort. Und ich habe diese PIN-Entries probiert und so und irgendwie das, ich weiß nicht, was
also bei mir kommt ist. Hier, please enter passphrase to export OpenPGP secret key, wenn ich jetzt irgendwas exporte.
Ja, genau. Also ja, in der Shell oder als GUI?
Als GUI.
So als GUI-Ding. Und was für ein PIN-Entry-Ding sie benutzt du?
Weiß ich nicht. Ich benutze GNOME, keine Ahnung, Mann. Ich bin jetzt
nur User. Du benutzt einfach, ja, okay. Vielleicht, ja.
Ich weiß es echt nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, wie das genau funktioniert.
Das, fair enough. Also wenn jemand irgendwie auch so i3 oder ich benutze Sway.
Ach so, ja, okay, komische Leute.
Bei Wayland. Also es ist halt schon super, super Nischen-Edge-Case. Aber wenn sonst auch irgendjemand diesen super Nischen-Edge-Case hat und ihr das braucht und das funktioniert bei euch, bitte meldet euch doch mal.
Bitte melde dich.
Ich bin verzweifelt. Ich habe es irgendwie nicht hinbekommen. Ich verstehe es nicht, wie das funktionieren sollte.
Also bei mir ist es dann so raus, keine Ahnung. Ich habe es mal hier irgendwo hingepostet.
Ja, irgendwo. Sehr gut. Ja, wenn du GNOME benutzt, wird es vermutlich einfach irgendwie GNOME in. Aber ich will
vielleicht
es nicht
GNOME Keyring oder so. Wer weiß das schon so genau, was ich da benutze.
Ich will jetzt irgendwie nicht ganz GNOME installieren, nur für dieses eine kleine Popel-Feature. Gut. Schnell weiter, bevor ich richtig traurig werde. Ich benutze dieses. JFrog. Ja, JFrog ist, kennst du Artifactory?
Yep.
Das halt, ja, genau. Und JFrog ist halt die Firma dahinter und JFrog CLI ist halt dieses CLI-Tool für Artifactory.
Ah, da kannst du quasi mit der Artifactory API reden oder was?
Da kann deine Pipeline, genau, da kann deine Pipeline deine Artifacts zum Beispiel dann direkt auf Artifactory schieben.
Ach so.
Mit diesem.
Ja. Tool. Also wir haben das bei uns, wir haben auch einen Nexus, den wir mit befüttern. Wir benutzen einfach Curl und pasten das da quasi direkt in dieses Zeug rein.
Halt auch mit Curl, aber gerade wenn du so Apt-Zeug machst und so, ist halt Curl schon so ein bisschen. Es geht schon und dann willst du irgendwie den Build noch promoten und.
Ach so, dann musst du viele Sachen machen. Und dafür gibt's eigentlich dieses Tool.
Dafür gibt's eigentlich dieses Tool und es funktioniert eigentlich auch ganz gut, aber sie haben es geupdatet und zack, kaputt.
Huh.
Und dann waren einfach alle Pipelines, weil die alle Latest und Greatest genommen haben, sind dann einfach einmal alle Pipelines gebroked.
Ja, das war nice.
Das schon. Das, was man sehen will.
Nicht mehr updaten.
Ja, Fixed Version nie mehr updaten.
Yep.
Aber es ist gefixt in der
latest,
neuesten
Version. Latest
Version. Latest ist wieder gefixt. Dann wollte ich mein Wiki auf Ruby 3.3, also beziehungsweise ich habe alle meine Pakete auf
Ruby 3.3 geupdatet. Das sind alles nur Probleme, weil du geupdatet hast,
ja,
oder?
Ja, das sind alles Probleme.
Merkst du was?
Ich glaube schon.
Merkst du was?
Nee, ich merke noch nichts. Lass uns mal.
Der Schmerz ist real und der kommt vom Updaten.
Genau. Und natürlich, funktioniert natürlich nicht out of the box, musste ich irgendwie zuerst mal irgendwie 3 Patches für FreeBSD machen, für die Pakete, bevor ich das wieder installieren kann. Stellt sich auch raus, es gibt dieses, die benutzen irgendwo, benutzen die dieses Mustache.
Mustache, ja.
Ja.
Das ist so eine Templating-Engine von damals.
Genau, so eine Templating-Engine von damals, benutzen sie immer noch und dafür gibt es irgendwie so ein Sinatra-Binding, was weiß ich. Ja. Und es ist voll gut, da gibt es ein Gem, was geupdatet ist, was Version 2.0.0 ist, aber im GitHub-Repo gibt's halt einfach keinen 2.0.0-Tag. Weil.
Warum auch?
Ja, warum auch?
Vor 4 Tagen hast du gefragt, ist leider nichts passiert bis dahin.
Ja, hab ich sie mal angehobelt, aber ich glaube, das ist einfach tot. Sollte man einfach nicht mehr in Projekte einbauen oder so.
2015 gab's den letzten Tag 1.0.1.
Genau.
Das ist kein gutes Zeichen.
Das Release ist halt irgendwie von Anfang. Ja. Naja. Aber auf jeden Fall habe ich auch gefixt, hat funktioniert jetzt auch wieder. Dann, das hast du ja mitbekommen, also zumindest Megaforce mitbekommen.
Ja, ja.
Ich habe hier NixOS, ich habe ja so einen NixOS Bastel-Computer. Da habe ich gedacht, haha, voll gut, ich mache da meine Daten auf so ein ZFS und dann kann ich das einfach mit dem ZFS auf mein anderes ZFS-Zeug backuppen und dann funktioniert es einfach, voll gut. War ja mal richtig, richtig schlechte Experience. Kann ich nicht empfehlen.
Nicht so machen. Nie wieder.
Nee.
Was war
Nie
das
wieder.
Problem? Updaten?
Nie wieder. Nee?
Huh.
Also, Problem 1 war, du baust so eine Festplatte ein. Habe ich mir natürlich schön, wie besprochen, eine NVMe-Disk geholt, habe ich die da reingepackt. Dann natürlich, praktischerweise, NixOS lädt das natürlich nicht einfach so. Weil, warum
also
auch?
Also, für einen Installer schon, muss man jetzt mal so dazu sagen. Und wenn man NixOS Generate Config macht, so wie es die Installationsanweisung sagt, dann macht
ja,
das
aber ich,
auch.
Ich habe es ja schon installiert gehabt. Das ist ja schon installiertes NixOS. Und dann habe ich die NVMe reingemacht. Ja. Und dann taucht die einfach nirgends auf. Dann habe ich mal gegoogelt, da gibt's so ein von Ubuntu, Dingsy, gibt's so ein, ja, es gibt hier diesen PCI Assigned Buses. Kernel Parameter. Okay. Habe ich gedacht, so, ja, keine Ahnung, kann natürlich sein, weil es natürlich irgend so ein Cable Computer kann natürlich schon sein, dass sie da irgendwie komisch, was weiß ich.
Ja.
Kann ja sein. Dann habe ich geschaut, ja, wie macht es mit NixOS? Wie setze ich hier so einen Kernel-Parameter? Ist erstaunlich einfach, muss man da irgendwie dieses Wiki ist ein Wiki, dieses Discourse,
ja,
Forum, Ding sie schauen, da steht da, ja, keine Ahnung, es gibt hier dieses
Boot-Kernel-Parameter.
Ja. Genau, packt man das rein und lustigerweise funktioniert auch.
Das ist
genau, wie man, wie du schon gespoilert hast, später habe ich dann rausgefunden, eigentlich was mir fehlt, was ich eigentlich haben will, ist, dass ich einfach sage, ja, meine Kernel-Module enthalten auch NVMe.
Ja.
Und NixOS Generate Config würde das auch tun, aber halt nur, wenn, also, ja, wenn woher soll ich wissen, dass ich das gelegentlich aufrufen soll? Oder
so? Nee, also die Sache ist quasi, bei Hardware ist es, speziell bei neuer Hardware weißt du ja nie genau, was du jetzt eigentlich für Module brauchst und was da für komischer Kram drin ist. Und NixOS Generate Config würde diese Module für dich finden. Und der würde die Config auch quasi irgendwo hin tun und kannst sie dir dann anschauen. Aber du brauchst es eigentlich nur, wenn du deine Hardware geupdatet hast.
Ja.
Genau. Die Standardinstallation macht es auch so, dass es diese Hardware-Configuration neben die Configuration.nix legt. Und die Idee ist, dass du genau das nochmal ausführen kannst. Aber es stimmt schon, das steht nirgendwo, dass du das
auch nicht so. Das steht nirgendwo. Also, wenn du das nicht weißt, dass du bei neuer Hardware das nochmal ausführen sollst, wie sollst du auf die Idee kommen, das nochmal auszuführen?
Ja.
Also, es ist auch, also, ich
wäre. Okay, halt ich bin auf deiner Seite.
Also, ich sehe schon ein, ich weiß auch nicht, wie das, also, ich würde es auch nicht unbedingt sagen, das ist so ein Problem von NixOS per se oder so. Aber es hat einfach so ein, wenn du es noch nie gemacht hast, die Discoverability, dass du das machen solltest, ist halt einfach null.
Ja. Die Frage ist halt, wie man es discovern
würde. Macht es halt auch Sinn.
Ja.
Ja, genau. Genau. Also, und es ist auch irgendwie schwierig, dass irgendwo, also irgendwo wird es bestimmt auch stehen, aber es halt, ja. Wenn man es weiß, weiß man es und dann ist es easy und macht Sinn, aber wenn man es halt nicht weiß, weiß man es halt nicht und es ist halt Magic.
Ja, also es, ich weiß nicht, bei anderen Distros wäre es ja auch so, du würdest quasi danach googeln, warum irgendwelche komischen deine Hardware.
Genau, das habe ich ja gemacht und dann habe ich halt irgend so
bei Ubuntu-Users gekommen.
Genau, es gibt halt diesen PCI irgendwas Kernel-Parameter, den du setzen kannst und es hat halt funktioniert. Das hat, meine Disk ist dann halt irgendwie angezeigt worden. Was halt so, okay, cool, problem solved. Vielleicht ist ja meine Hardware einfach ein bisschen komisch. Auf die Idee, dass ich ein Kernel-Modul, das halt bei anderen Distros hast du das Kernel-Modul vermutlich einfach immer drin.
Unterschiedlich. Ich glaube, der zieht die auch durch irgendwelche Magie am Anfang einfach an, oder? Der bereitet dann auch dein System so vor, wie du es mit NixOS Generate Config machen würdest.
Das ist eine gute Frage.
Und vielleicht warst du auch zu verwöhnt, dass man es quasi einfach direkt umziehen kann, dass du davon ausgegangen bist, dass es einfach funktioniert. Ja. Aber es, Hardware ist halt immer eine Bitch. Also ist nicht gut. Hardware, keiner mag Hardware. Das wollte ich sagen.
Ist voll doof.
Ja, genau. Hardware ist doof, genau. Software ist gut, alle Leute lieben Software, man kann es debuggen, man kann es angucken, man kann quasi das kopieren und woanders hin tun. Hardware nicht.
Mhm.
Und die Antwort ist Hardware.
Software gut, Hardware böse.
Hardware nicht gut, ja.
Um nochmal darauf zurückzukommen,
raus,
warum
übrigens,
die Cloud-Provider so gehypt werden.
Ja,
keine Hardware mehr.
Keine Hardware. Genau. Guck mal, darum, weil dann ist alles nur noch Software und dann funktioniert es halt manchmal nicht wegen anderer Leute Hardware, dann kannst du jemand auf den Tisch kacken wenigstens.
Ist nicht dein Problem. Genau, auf jeden Fall habe ich jetzt gelernt, weiß ich jetzt, kann man Next General Config und dann sieht man es oder man kann es auch einfach von Hand
da reinfummeln, genau.
Da reinfrickeln.
Vielleicht kannst du es da in irgendein Wiki oder sowas mit reintun.
Ja, ich nehme schon an, dass irgendwo auch steht, dass man das machen sollte, aber es halt schwierig herauszufinden, wenn du es nicht. Also ich wusste ja auch nicht, dass das mein Problem ist, dass halt du siehst halt, ja, im Disk wird nicht angezeigt, was tun. Und dann googelst du halt irgendwie NVMe Disk not discovered oder so und dann findest du halt
irgendwas.
Ubuntu sees only one of two NVMe disk drives that are visible to BIOS and Windows 10.
Ja, aber PCI du hast Problem. Gar keins gesehen, oder? Der hatte nur eins von beiden nicht gesehen.
Ja, ich hab ja nur eine.
Ja.
Darum null die von. Eine habe ich halt nicht gesehen. Und das ist halt so, ja. Und dann machst du das halt rein und dann geht's und dann ist so cool. What's next? Aber es halt falsch ist halt ja. Unfortunate. Und dann ja, dann war da noch das Problem mit ZFS, weil Linux und Device Naming halt einfach super dumm gelöst ist.
Ah, Linux, ja, Device Names, ja, das stimmt. Ja.
Kann ich also es gibt halt irgendwie Device Naming, was stabil ist, dann gibt's dieses Standard Device Naming, was halt im Zweifelsfall nicht stabil ist, was halt random sein kann, was nach Boot Order auch mal ändern kann, nach einem Reboot, theoretisch.
Dann hast du UUIDs, aber nicht alles hat eine UUID.
Genau, nicht alles hat eine UUID und so. Und irgendwo beim Hin- und Herprobieren von diesem Zeug habe ich es wohl geschafft, auf dieser Festplatte einen Pool zu machen, der vom nächsten Pool, den ich erstellt habe, nicht richtig gelöscht wurde. Und irgendwie WipeFS löscht wohl auch nicht alle Labels unbedingt.
Oh ja, WipeFS ist schon auch sehr tricky, ja, das ist korrekt.
Genau, und das Problem war, habe ich dann mit lang hin und her und mit irgendwie Forumspost im OpenZFS und so herausgefunden. Also einerseits hatte ich super lange, um herauszufinden, mein Problem ist, ich habe zwei Pools, die gleich heißen. Und du kannst halt, die sind auf der gleichen, also ich habe zwei Labels auf dieser Festplatte für verschiedene Pools, aber für die gleiche Platte. Das heißt, wenn ich wenn du ein Pool importierst, also wenn du eines dieser Labels benutzt hast, dann ist das andere Label nicht mehr sichtbar. Also wenn der Pool importiert ist, dann hast du nur ein Pool. Und ZFS zeigt dir auch nur noch ein Pool. Und sagt, ich kenne nur einen Pool, ich finde keine weiteren Pools. Aber wenn du ihn exportierst, dann gibt's zwei Möglichkeiten, diesen Pool zu importieren. Aber es ist nicht der gleiche Pool. Und es ist halt so eine super kaputte Konfiguration. Und ich musste, um das wirklich löschen, musste ich das mit DD von der Platte löschen. Und dann habe ich natürlich nicht aufgepasst und meine Bootdisk auch noch ein bisschen DD'd. Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja nix was, super easy, um zu updaten. Ich habe mein Data Directory kopiert.
Ja.
Und das neu aufgesetzt. War alles super easy, bis auf natürlich sollte
Hardware,
man
fucking
seine,
Hardware, ich sag's
dir. Nee, Software. Postgres Datenbank sollte man natürlich stoppen. So, oh, yeah. Meine Nextcloud Postgres Scheiß ist irgendwie kaputt gegangen. Muss ich jetzt mal noch dann irgendwann Nextcloud neu aufsetzen. Also, fairerweise, es war auch erst so eine Test,
Installation.
Ja, Testinstallation und so. Ist nicht fertig, aufgesetzt.
Ja, versuch's nicht zu reparieren. Mach einfach neu.
Nee, also ich hab's weggelöscht, und ich werd's jetzt dann einfach nochmal neu aufsetzen und gut ist und ich habe auch schon das Backup für vorbereitet für Postgres. Das ist irgendwie die Datenbank, da gibt's ja bei NixOS gibt's auch irgend so ein Paket, wo du sagen kannst, ja, dump mal diese Datenbanken irgendwie einmal am Tag oder so.
Ja, ja, genau, dieses
Backup-File. Genau, aber ja, weil ich halt sowieso noch am Rumbasteln bin, ist alles noch so im ist okay, wenn ich das komplett resetten muss. Ich habe da noch nichts drauf, wo ich jetzt sagen muss, das ist aber critical, wenn das weg ist.
Ja, genau. Ich spreche das nur ganz kurz an, weil es relativ cool ist. Ich habe quasi dein Problem mal nicht gegoogelt, sondern ChatGPT gefragt. Und die Antwort ist erstaunlich nah an dem, was du brauchst. Also ich habe geschrieben, my NVMe disk cannot be found on NixOS, what configuration do I need? Und das, was da als Antwort zurückkam, ist gut. Es ist eigentlich genau das, was du haben möchtest. Und das ist auch, wo ich mir diese Sprachmodelle gut vorstellen kann, quasi besser zu googeln, ja, schneller irgendwie was zu finden, anstatt bei Ubuntu-Users halt irgendwelchen Shit dir anzutun.
Ja. Ich glaube, wo ich falsch abgebogen bin, ist, ich habe nicht NixOS in mein Query gemacht.
Ja.
Und da könnte mir halt auch ein, also wenn du das NixOS in deinem ChatGPT weglässt, dann...
Ja gut, ich kann es mal, also keine Ahnung, ich kann es mal neu schauen.
Also kannst du ausprobieren, aber ich glaube, dass da, wo ich halt auch beim Googlen falsch abgebogen bin, dass ich gedacht habe, das ist halt ein Linux-Problem und nicht, das ist ein NixOS-Problem.
Ja, okay.
Ja, also weil ich irgendwie auch nicht davon ausgegangen bin, dass das irgendwas mit NixOS zu tun hat und ich habe halt einfach gesagt Linux.
Ja.
Und dann landest du halt in, ja.
Die Antwort für my NVMe disk cannot be found in Linux ist einfach komplett was anderes. Das hat einfach irgendwelche random Shit, was er dir sagt.
Genau, und da bin ich, glaube ich, falsch abgebogen, dass ich gedacht habe, das ist ein Linux-Problem und nicht, das ist ein NixOS-Problem.
Ja.
Und das halt, und das musst du irgendwie wie, das Know-how musst du halt irgendwie haben oder musst du halt zufällig gerade richtig suchen und nicht denken, es kann ein Hardware-Problem sein, es kann ein Linux-Problem sein, es kann NixOS-Problem sein, es kann irgendwie, deine Festplatte kann kaputt sein, das ist halt so
wieder ein Hardware-Problem.
Hardware-Probleme sind,
das ist echt, echt blöd, echt, Richtig doof, genau. Und blöd zu debuggen.
Ja. Sehe ich ein, aber es ist trotzdem, also ein großes Mimi hat mich viel mehr Zeit gekostet, als ich eigentlich wollte. Aber jetzt habe ich irgendwie zwei SSDs da drin. Eine für Boot und eine NVMe für Daten und Config-Zeug.
Mhm.
Und jetzt muss ich dann halt mal nochmal meine Nextcloud machen und dann muss ich mal noch dieses ZFS dann Snapshot-Rotations machen und die Snapshots rumschicken und so. Dass ich ein Backup davon habe und dann ist das dann vielleicht irgendwann fertig.
Ja, es klingt so, als wenn der Winter kommen könnte. Genug zu tun für die dunkle Jahreszeit hast du.
Genau. Mir wird noch nicht langweilig. Und ich bin auch noch nicht fertig mit rumholen. Man glaubt's fast nicht. Aber was auch scheiße ist, ist Debian.
Oh,
warum? Wer hätte es gedacht?
Musst du für den Ingo für nächste Woche, für nächste zwei Wochen aufbewahren.
Nächste zwei Wochen. Nee, ich werde jetzt...
Na gut, okay. Hau raus.
Also hier, einerseits, also sie haben ja jetzt so ein GitLab, benutzen sie wohl für ihre Pakete und so. Gibt so ein, das ist eigentlich voll cool. Habe ich so einen Request gemacht, dass ich da so einen Account bekomme, haben wir einfach rejected.
Denied.
So. Ohne, keine Ahnung, Spam Detection, was weiß ich. Dann einfach gesagt, nein, da habe ich nochmal geschrieben, keine Antwort, habe ich jetzt heute nochmal geschrieben, mal schauen, vielleicht geben sie mir einen Account. Warum will ich da einen Account? Weil super viele Pakete sind kaputt. wir haben so ein Linux, was halt wirklich so ein Strip-Down-Linux ist, wo nichts drauf ist. Und wenn du da halt Pakete installierst, dann geht das einfach nicht, weil super viele Basic-Pakete oder super viele Pakete tracken halt ihre Basic-Pakete nicht. Beispiel, du möchtest dir irgendwie so ein SMB-Client in dein Linux installieren, dann installierst du irgendwie dieses SMB-Package. Dieses SMB-Package installiert so ein Samba Common-Package. Samba Common benötigt zur Installation UCF. UCF ist aber keine Dependency von Samba Common. UCF ist so ein, ich hab's schon wieder vergessen, ist irgend so ein Templating Diff-Patch-Patch-Dingsy Mini-Tool. Also ist halt, ist ein Shell-Script.
Ja.
Aber ist halt auch ein Paket und ist irgendwie...
Ist eine Abhängigkeit eigentlich.
Ist eine Abhängigkeit. Ist ein Update-Configuration-File. Für das steht UCF. Und ist ein Shell-Script. Gibt's ein Paket, was UCF heißt. Was trackt dieses Paket nicht? Dass es Bash braucht.
Abhängigkeit gegen Bash,
Seine Abhängigkeit gegen Bash. Und was benutzt dieses Script auch noch, um zum Beispiel so Kommandozeile zu parsen?
Irgendwas randommäßiges.
Benutzt natürlich GetOpts, was ja okay ist, aber ist halt ein Tool, was du installieren musst. Und was trackt es nicht als Abhängigkeit? Natürlich GetOpt.
GetOpt oder GetOpt?
GetOpt mit S. GetOpt ist, glaube ich, installiert standardmäßig. GetOpt
ist normalerweise, ich hätte jetzt gesagt, das ist sogar POSIX.
Ja, genau, ist POSIX und mit S ist es halt ein extra Tool, was du installieren musst.
Okay.
Und auf den meisten also auf deiner Linux-Distro, die halt alle Basic-Pakete installiert hat, ist das halt schon drauf. Weil es halt ein super common Package. Irgendjemand wird diese Dependency schon getrackt haben.
Ah, ja, das ist
aber das Problem Ding, ist halt, okay. Irgendjemand, wenn du genug Pakete installiert hast, hast du dieses Paket. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Paket nicht auf deinem System hast, ist halt klein. Dementsprechend merkt halt niemand, dass es fehlt.
Okay.
Aber wenn du halt so ein Stripdown Linux hast, ohne Pakete, dann geht halt super viel normaler Scheiß, den du installierst, geht halt erstmal nicht, weil du selber noch Dependencies nachinstallieren musst.
Ja, was für das ein ist, Scheiß. Ja, das ist auch das Problem, was NixOS hat. Genau dieses Problem, was du da ansprichst, dass Abhängigkeiten oder dass quasi Pakete ihre Abhängigkeiten nicht sauber definieren, und das ist quasi immer so ein Reverse-Engineering, was man dann jetzt noch alles brauchen könnte.
Ja, ja, du lässt es laufen und dann so, das ist ein Bash-Script. Ja. Ah ja, das braucht GetOpts. Okay.
Ja, genau. Und da ist es genau für solche Sachen dann auch quasi, diese Abhängigkeiten müssen alle explizit drin sein, ansonsten tut es halt nicht. Aber da fällt es halt dann viel eher auf. Was zum Beispiel auch auffällt, ist, wenn eine Abhängigkeit irgendwo bricht oder nicht mehr baut oder sowas. Aber das hast du ja normalerweise bei den Debian-Sachen genauso. Ich kenne dein Gefühl, diese Abhängigkeiten sauber zu definieren, das ist halt anstrengend. Und deswegen. Genau.
Das heißt schwierig. Und ich wäre sogar bereit gewesen, Patches für sie zu machen, aber sie haben einfach meinen Request rejected.
Darum. Also GetOps ist laut irgendwem eine POSIX-Shell built-in. Und GetOpt vielleicht nicht. GetOpt ist ein extra Tool. GetOpt ist C Library Function that passes. Guck mal. Hier ist ein Passoption. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, das GetOpt ist.
Vielleicht war es GetOpt, weil GetOpt gibt zumindest ein Paket. Es gibt ein in util Linux.
Vielleicht ist es auch, also da gab es auch irgendwie eine Obsoleszenz bei diesen ganzen komischen Tools da. Ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt. Ich glaube, GetOpt ist das Command Line Utility.
Genau. Ja. Ja, dann war es vielleicht GetOpt, das kann sein. Okay. Also ohne das S. Ich mach mal das S weg. Vermutlich war es GetOpt, weil für GetOpt gibt's ein Paket. Mhm. Auf jeden Fall musste ich da nochmal so ein extra Paket installieren, dass es dann ging. Und gerade Bash war super fies, weil, also ich meine, UCF war halt so easy, weil es sagt halt so, ja, dieses Tool wird nicht gefunden, dann installierst du dieses Tool und dann geht's aber trotzdem nicht. Und du denkst dir so, hä? Warum? Und dann schaust du halt irgendwie in dieses Tool rein und dann siehst du halt so alles ein Bash-Skript. Und ich habe natürlich keine Bash.
Ja. Also deswegen hat es auch beim Bash-Skript funktioniert, weil da ist es ein Built-in. Und ansonsten kommt es aus Util Linux. Ja. Und das ist quasi der Trick. Ja, das heißt, wenn du Bash brauchst, dann musst du Bash installieren. Oder du fummelst halt so lange in diesem Shit-Skript rum, bis es halt kein Bash-Skript mehr ist. Bis es kein Built-in mehr ist, sondern halt, dass du eine externe Abhängigkeit hast. Aber dann hast du halt wieder ein anderes Tool. Ist alles Shit. Ich hätte, glaube ich, einfach Bash genommen. Also Bash als Abhängigkeit, auch wenn es groß ist.
Ich habe Bash genommen.
Ja, okay. Dann war's.
Also brauchst
Bash. Dann brauchst du, glaube ich, das Util Linux nicht mehr.
Doch. Anscheinend schon. Also, weil es das gefällt. Ziemlich sicher.
Warte.
Also, ich höre, was du sagst, aber es hat irgendwie gesagt, ich brauche irgendwie GetOpt.
Ja.
Trotzdem.
Tja, keine Ahnung. Ja.
Aber ja. Also, keine Ahnung. Wenn sie vielleicht irgendwann dann doch noch denken, dass sie meinen Account anblocken, werde ich das nochmal im Detail anschauen, um die Patches zu machen, aber sonst ist dann mir einfach auch egal. Und es ist auch so, du kannst irgendwie, ist so unklar, wem du überhaupt schreiben sollst. Also, sie haben da zwar eine E-Mail-Adresse, aber ist so. Ja. Und dann muss ich sagen, vielleicht ist dieses FreeBSD, wo du einfach so in Bug-Tracker und dann kannst du einfach Bugs, ganz einfach Patches in diesen Bug-Tracker packen. Das ist auch super scheiße, aber vielleicht ist das besser.
Mm, ja.
Als irgendwie so ein GitLab, wo du einfach keinen Account bekommst und einfach auch keine Möglichkeit hast, irgendjemand zu fragen oder so.
Mhm. Ja, es ist, deswegen finde ich auch das Nixos-Modell relativ cool, weil da ist halt einfach in GitHub drin und da kannst du ein Issue reinstellen. Und es gibt da tatsächlich Leute, die sich darum kümmern, dass es da auch weitergeht. Und es sind sogar relativ viele, weil halt man cool, relativ leicht mitspielen kann. Ja.
Das ist schon cool, ja.
Ja, also GitHub ist auf jeden Fall kein Bash-Built-In. Keine Ahnung, wer das hier geschrieben hat.
Ja, eben.
Irgendeine also Website. Ah, nee, das Bash-Built-In ist GetOpt. Okay.
Ja.
Okay, alles klar, verstanden. Also, es gibt zwei verschiedene.
Passt. Ein bisschen, und das eine macht das eine und das andere macht das andere, aber eigentlich machen sie beide so ungefähr das gleiche.
Ja, das eine kann so Long Options. Ich glaube, GetOpt kann Long Options.
Ja, das eine ist das Richtige und das, wir haben bei uns auf Arbeit so ein Wiki-Entry, wie man richtig Shell-Script schreibt, also, wie man Argumente in Shell-Scripts richtig macht.
Ja.
Und ich nehme immer das, weil, da hat sich jemand mal super viele Gedanken gemacht, wie das richtig geht und weil es gibt einen richtigen Weg und den sollte man tun. Ja,
das ist diese Loop und Shift, genau.
Genau, aber es gibt halt einen richtigen Weg und es gibt ganz viele Wege, das falsch zu machen und darum kopiert man das einfach einmal von da, wo es perfekt gemacht ist und problem solved für immer, für jedes Shell Script.
Ja, okay. So, wo waren wir?
Lesefu.
Sind wir durch, oder was?
Ja.
Ja, nice.
Ich habe wir gesagt, haben das Jammern hinter uns gebracht.
Kannst du das glauben.
Jammertal.
Das Jammertal.
Wir haben das Jammertal durchschritten und kommen jetzt zur Höhle des Lesefu oder so.
Nice.
Okay, was haben wir denn? Ah, Secure Boot. Und zwar, auf dem Camp gab es einen Vortrag zu Secure Boot unter NixOS. Da gibt es quasi eine Neuentwicklung. Ich habe sogar, glaube ich, letztes Mal darüber geredet schon. Lanzer Boote für NixOS. Darum soll es jetzt aber nicht gehen, sondern ein interessanter Blogpost, oder also für mich interessant, Secure Boot auf ESP32. Und Secure Boot ist quasi nicht nur so ein Intel-Ding anscheinend, sondern das gibt es auch auf diesen kleinen Computern. Und jetzt hier quasi auf dem ESP32 gibt es wohl dort auch die Funktionalität von Secure Boot. Und das soll man wohl relativ leicht verwenden können. Und ich finde es cool. Also einfach von der Technologie her, dass es halt quasi nicht so ein Ding ist, okay, du hast so einen chilligen Kleincomputer, der kann gar nichts, sondern du kannst ihn, wenn du eine Firma bist, die damit irgendwie mehr anfangen will, auch theoretisch schützen. Und das wird auch genutzt. Genau, und der beschreibt jetzt hier, der Blogpost beschreibt ganz kurz, worum es geht, wie das funktioniert, welche Keys man oder wie man die Keys verwendet und wie das quasi alles zusammenhängt. Und als so, als Teaser für das Ganze ist das eine gute Sache. Jetzt komplett unabhängig von Microsoft und wie und ihre Produktpolitik und so, sondern einfach quasi von der Funktionalität, dass man den Bootprozess von diesen Computern abschützen kann.
Sehr cool.
So, was haben wir noch?
Und wo wird das, also ist es tatsächlich so, dass Leute das im Privaten nutzen oder wird das eher genutzt für Leute, die Produkte darauf bauen?
Ich denke, das ist eher so ein Thema für Firmen, die Produkte aus ESP32 bauen. Aber ja, die, genau. Es ist wohl einfach genug, dass man das auch selber verwenden könnte, wenn du jetzt quasi eine Kleinstauflage von irgendwie in deinem Zeug machst oder so.
Ja, Kleinstauflage ist schon wieder klar. Ja, nur ganz für mich zu Hause bringt mir das gar nichts.
Nee, oder? Für dich also, zu Hause bringt es nichts. Nee. Aber es ist cool zu wissen, dass es das gibt. Falls dich jemand fragen sollte und sagt, oh, die sind ja voll unsicher und so, sagst du, nein, das ist Secure Boot. Es gab wohl mal einen Exploit, aber der ist schon wieder repariert worden, quasi auf dem ESP. Da haben wir, glaube ich, auch vor einem Jahr oder so mal drüber geredet. Aber wie gesagt, coole Sache, quasi, dass quasi Security nicht irgendwo einfach nur bei großen Computern ist, sondern halt schon bei den kleinsten. Okay, nächste.
Ich lesen ist Schwierig. Ich habe versucht.
Ja, hast du aufgehört.
Ich habe es versucht, aber es sind leider alles Videos. Und zwar fangen wir an mit dem Iterators and Ranges. Das, ich weiß nicht, es war der Talk, es war interessant, aber es war so ein bisschen zu im Detail und zu spezifisch so für mich persönlich. Aber es geht darum, ich glaube, es war die Keynote für die CPPP-Conference. Und er hat halt irgendwie C++ und D und Rust und andere verglichen, wie Iterator und Ranges funktionieren und wie man die dann halt kombinieren kann und was das dann halt für Vor- oder Nachteile hat, die verschiedenen Modelle, die eingesetzt werden, und ist halt super im Detail, und was das dann halt für Effekte hat auf Algorithmen, die man dann halt vielleicht auf seine Ranges ausführen möchte und so. Und er hat auch irgendwie selber so eine Library geschrieben. Wenn euch sowas interessiert, ist das sicher ein sehr guter Talk, sonst ist das vielleicht ein bisschen too much. Und die anderen zwei sind ein bisschen einfacher. Und sind beide von der FrostCon, weil Markus hat gesagt, ich muss mich damit auseinandersetzen, und dann habe ich das natürlich gemacht.
Hast du alle Videos geguckt?
Habe ich alle Videos geguckt? Nein, ich habe
wie viele Videos hast du geguckt?
Zwei. Ich glaube zwei, und dann habe ich noch so ein drittes angefangen, das habe ich schlecht gefunden und wieder ausgemacht, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Oder?
Weiß ich nicht mehr, was es war.
Das ist auch Frage. Gut, wir wollen nur über schöne Dinge reden.
Genau, ja. Und aber die ich mitgenommen habe, die ich geschaut habe, die ich fertig geschaut habe, kann ich beide empfehlen, beide sehr gut. Der erste ist Writing a Link Checker in Rust in the Weekend, plus 2 years. Und wie der Titel ist eigentlich sehr gut erklärend, der hat einen Link-Checker in Rust geschrieben und er erklärt halt so ein bisschen die Probleme, die man da so haben kann, mit was ist ein Link, und das ist halt alles gar nicht so einfach. Und ich habe da auch ein bisschen mit rumgespielt, das ist halt ein cooles Ding. Könnt ihr auf eurer Webseite loslassen und sagen, hey, welche Links funktionieren denn überhaupt noch, welche sind kaputt? Und vielleicht mal ein paar Links auf eurer Webseite fixen. Habe ich dann auch mal auf meinem Blog gemacht, zum Beispiel.
Schön.
Darum, toller Blogpost.
Genau.
Toller Lesefu.
Er hat dafür jetzt 2 Jahre gebraucht, oder was?
Genau, also er arbeitet wohl immer noch dran, weil, ja, es ist halt gar nicht so einfach.
Nicht so einfach.
Ist nicht so trivial. Und das andere ist, jetzt bin ich Engineering Manager, ist halt so.
Bist du jetzt Engineering Manager?
Nein, ich nicht, aber
jemand andere anders Leute ist Engineering vielleicht. Manager.
Und sie sprechen halt so ein bisschen von ihrer Erfahrung und ja, wie das so ist und was so ein bisschen der Job ist von Engineering Manager und wie sie das bei ihnen in der Firma handeln und so, und da fand ich einfach ein interessanter Einblick und auch ein guter Talk, den man so nebenbei mal schauen kann. Und wenn ihr sowas in die Richtung macht, glaube ich auch sehr informativ.
Was ist denn ein Engineering Manager?
Das ist ein Manager von Engineers, wenig überraschend. Das ist jemand, der sagen wir, du hast so eine Handvoll Engineers und irgendjemand muss halt irgendwie so ein bisschen Chef. Schauen. Ja, das ist so ein Chef.
Okay, du musst seinen Urlaub unterschreiben und so, dann.
Das ist so, quasi, okay. Ja, unter anderem, aber halt auch so, andere Firmen nennen das, glaube ich, auch Tech Lead, zum Beispiel. Ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, also es ist so der mit den anderen Tech, du bist so eine große Firma, du baust so eine Handvoll Microservices und können ja nicht alle mit allen reden. Sondern du hast halt irgendwie so ein paar Leute, die...
Du bist ein Product Owner.
Aber Tech Leads sind in meiner Wahrnehmung doch wirklich die Leute, die technische Verantwortung tragen. Und
ja, aber das, also
in manchen Organisationen ist es dann ganz geschickt gemacht, dass es dann so eine Matrix-Organisation gibt, dass die Tech Leads tatsächlich Tech machen können. Und dann gibt es noch die Line Manager, die People machen.
Ja.
Ja.
Aber also für mich hat das jetzt schon auch so ein bisschen geklungen, als würden sie auch technisch...
Ja.
Es ist halt auch nicht so klar, ja. Es ist halt auch einfach nur so ein Wort, und je nach Firma kannst du das dann halt irgendwie.
Ja, klar. Ja.
Also hier geht's um Gehaltserhöhung, das ist eigentlich Personalverantwortung.
Nein.
Doch, steht hier. Oh Gott, das erste Gespräch und direkt wird nach einer Gehaltserhöhung gefragt. Steht hier in diesem, ich habe länger als 8 Sekunden gelesen und das habe ich jetzt davon, oder was? Oh, ich hätte nur 8 Sekunden lesen sollen. Ja, in der Mitte. Also ich, weiß nicht, da steht es da halt. Keine Ahnung. Ist egal,
also,
vielleicht müssen wir
ja, auch, also auch, aber halt.
Ja, also wie gesagt, nur. Gehaltserhöhung bedeutet eigentlich Personalverantwortung. Also ja. Quasi, dass du dich um diese Leute tatsächlich kümmern musst und ihre Urlaubskarten unterschreiben musst und sowas. Das ist ja immer noch, das ist ja quasi.
Urlaubskarten.
Ja, klassisches süß. Chefsein.
Ja, also ich glaube, ja, das ist schon auch ein Teil davon, ja. Dieses People Managing.
Okay. Na gut,
das habe ich schon so verstanden. Aber ja, also keine Ahnung.
Keine Ahnung. Ist, kann man sich anschauen.
Kann man sich anschauen, war ganz interessant.
Kostet eine Stunde.
Ja. Kostet sonst nichts.
Wie viel ist das in Sekunden?
8 oder 12 Sekunden.
Ich bin neu, ich brauche 8. Warte, eine Stunde in.
In 8 Sekunden?
8 Sekunden.
Sind heißt, wie lange ist eine Stunde in 8 Sekunden? Ah, 8 Sekunden. Hast du sehr gut ausgerechnet.
Okay, warte. Man rechnet einfach 3600 durch 8. Das ist ja relativ einfach.
Das ist verrückt, wie du dieses Mathematik kannst.
Krass, oder? Ich bin ja super Profi-Mathematik-Mensch.
Du bist dieser... Ja, was will ich sagen? Weiß ich nicht. Nee, das ist voll krass, was du da machst. Doch, finde ich krass.
Okay.
Finde ich krass.
Danke.
Ist wirklich.
Ja. 450 8-Sekunden-Blöcke.
Ja.
Nicht, dass jemand interessiert hätte, aber was. Das ist schwierig. Also, ich weiß nicht genau so viele. Es sind schon viele Sekunden. Da müssen aber viele neue Sachen, da müssen 450 neue Sachen dazukommen, damit ich das quasi aushalte.
Dass du das lesen kannst.
Nee, hören kann, angucken kannst.
Lesen. Wir coolen Kids sagen,
okay, lesen. Okay, alles klar, dazu. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich habe das nächste. Tokipona. Das ist eine synthetische Sprache, die sich jemand ausgedacht hat. Und das ist die anscheinend kleinste Sprache mit dem kleinsten Wortschatz. Ah. Und es gibt quasi ein Video darum, wo er einer das quasi erklärt, wie es funktioniert. Und der Typ ist cool. Und das Video ist gut und das kann man sich auf jeden Fall anschauen.
Das ist vor allem nicht lang, ne?
Nee, das ist nicht so viele 8-Sekunden-Blöcke.
Das ist voll wenig 8-Sekunden-Blöcke. Ich glaube, das
13 Minuten. 38. Ja.
Mit nur 123 Words. Ja. Verrückt.
Das ist cool. Genau, also wenn man quasi ja ein bisschen seitlich von Technik-Krams gucken möchte, das ist war ein Video, was ich ganz nett fand. War auch, wie gesagt, kurz.
Sehr schön.
Und nicht, dass man damit jetzt irgendwas anfangen kann, aber es
aber es halt gut.
Ja, es halt gut, genau.
Nicht alles muss praktisch sein.
Das ist wohl korrekt. So. Sind wir bei Picks?
Ja.
Bei Picks. Ich fange einfach mal an mit meinem Pick. Und zwar, es gibt Gnome-Plugins und es gibt ein Gnome-Plugin, was ich auf dem Camp kennengelernt habe, hat mir ein Typ dort gezeigt, und zwar nennt sich die ganze Tactile, und Tactile ist ein Tiling-Plugin, mit dem man relativ einfach seine Fenster so auf GNOME anordnen kann, dass es für den Moment gerade sinnvoll ist. Das funktioniert so, also die Readme zeige ich eigentlich ganz gut. Du hast einen Hotkey, normalerweise Super und T, also die Windows-Taste und T. Und dann hast du so ein Grid auf deinem Bildschirm und du kannst quasi sagen, von wo nach wo in diesem Grid du das Fenster jetzt sehen möchtest. Genau, also die Screenshots zeigen das, glaube ich, zeigen das ganz gut. Und das ist für mich jetzt gerade so ein bisschen der Ersatz von Tiling, was ich halt bei Awesome VM vorher immer hatte. Und mein Workflow ist halt immer noch 100% Awesome VM. Das heißt quasi Shades aufmachen die ganze Zeit und irgendwann wird mein Fenster oder mein Window eigentlich so voll, dass ich nichts mehr sehen kann, und dann mache ich die ganzen Shades alles wieder zu. So habe ich quasi vorher irgendwas gemacht. Und jetzt muss ich ein bisschen schauen, dass ich zu diesem Tiling wieder hinkomme oder zu diesem Workflow, wo das quasi sich automatisch teilt, also der das Fenster aufsplittet. Und das ist jetzt quasi ein ganz guter Übergang. Und ich habe mir ein anderes Plugin noch angeschaut, das fand ich aber irgendwie nicht so richtig. Hat mich nicht so richtig überzeugt. Es hieß auch irgendwas, keine Ahnung. Tarling, genau, Plugin. Das hat irgendwie automatisch, genau, G-Tile hieß es, das hat automatisch dieses Tiling gemacht, aber das hat irgendwie nicht gut genug funktioniert, das hat dann irgendwie Tabs gemacht oder sowas in diesen Tiles drin, und das war ganz komisch. Das hat mich nicht überzeugt. Das Tactile, das funktioniert ganz gut, weil es einfach ist. Und weil man genau zu dem Zeitpunkt quasi seine Fenster so anordnen kann, wie man es jetzt gerade braucht. Oder wie ich sie jetzt gerade brauche. Jo.
Sweet. Hat auf jeden Fall auch ein cooles README. Ja.
Ja, genau. Es hat quasi nicht nur Screenshots, sondern es hat animierte GIFs als Beschreibung.
Live-Preview.
Ja. Cool. Ich habe als Pick den Hinweis darauf, dass die GitHub Universe, das ist eine von GitHub organisierte Konferenz, im November wieder stattfindet. Und das, was ich für den Pick interessant fand, ist, dass die virtuelle Teilnahme kostenlos ist und man sich jetzt registrieren kann. Wer gerne um die Welt reisen möchte, kann auch nach San Francisco fliegen. Dann muss man für die Tickets allerdings auch naturgemäß was bezahlen.
Und für den Flug auch, oder was?
Naja, schätzungsweise. Seit man hat noch ein paar Meilen gesammelt.
Ja, oder man läuft, schwimmt.
Ja, aber das ist, da sollte man sich schnell auf den Weg machen, weil das ist eine Strecke. Mhm. Nein, ich bin ganz klar für die virtuelle Teilnahme. Da kann man sich auch schön für einfach in die interessanten Talks reinklinken.
Mhm. Okay, das 3. 8. November. Ja, wenn du jetzt losläufst. Das San Francisco ist halt schon weit jetzt.
Ist schon richtig weit, ja.
Okay, warte, ich frage hier mal so ein Chat.
Sag mal, ChatGPT, wie lange, wenn ich jetzt loslaufe, wann?
Ich probiere es einfach mal. Also. Also.
Wie weit?
Hier, warte. So, ich möchte von Stuttgart von Volgograd oder nach San Francisco laufen, um die Konferenz am 8. November an der Konferenz am 8. November teilzunehmen. Reicht mir die Zeit, wenn ich jetzt loslaufe?
Was für eine absurde. Also du fragst es auch in den. Ja, weiß ich nicht.
Nee, doch,
weiß,
das passt. Nicht. Also.
Passt?
Ja, okay, also erzähl. Nee, also, er sagt mir erstmal, die Entfernung sind 9300 Kilometer. Ja. Es gibt viele, viele andere Möglichkeiten, dorthin zu gelangen, sagt er. Ich will aber auf jeden Fall laufen beziehungsweise schwimmen. Wie lange brauche ich dafür? Nee, ich rede halt mit dem Sprachmodell so, wie ich auch mit einem Menschen reden will. Also ja, das ist ja darauf trainiert, so, oder?
Ja, aber wenn du mit mir so reden willst, würde ich dich auch fragen, bist du dumm, Junge? Also, weiß ich nicht.
Warte, er sagt hier, es ist nicht möglich, von Stuttgart nach San Francisco zu laufen oder zu schwimmen. Diese sehr leichte, ja, es ist eine sehr weite Strecke. Ah, guck mal, hier, er hat mir jetzt aber Bilder erzeugt von jemandem, der von Stuttgart nach San Francisco schwimmt. Okay, danke. Danach habe ich nicht gefragt, aber es ist auch nicht ratsam, diese Strecke zu schwimmen, da sie sehr gefährlich sein kann. Naja,
also
stimmt, würde ich sagen.
Irgend so ein Rekord, ich habe jetzt einfach irgendwas gegoogelt, Atlantik, so 140 Tage kannst du schwimmen. Plus, dann musst du halt noch an den Atlantik laufen und von Küste zu Küste einmal durch die USA.
Ja, also es wird knapp, oder? Also ist eher so ein Jahr. Du könntest fürs nächste Jahr jetzt loslaufen.
Ist schon eher so ein, wie sage ich, größeres Projekt.
Das Problem ist ja quasi, dass du auch nicht mehr darauf hoffen kannst, dass noch irgendwas eingefroren ist, wo du oben langlaufen könntest, oder?
Jo, ja. Das ist vorbei.
Das sagt. Er ist schon weit, aber der ist von Tokio nach San Francisco geschwommen, ist ja auch vollkommen verrückt. Aber es ist genauso weit.
Ja, ist auch, also ist schwierig.
Ja, okay, na gut.
Sag ich mal so. Na gut, wollen wir noch die Sendung, wollen wir noch die letzten zwei Picks und dann
haben wir's.
Wenn wir schon nicht an die GitHub Universe laufen können.
Ja.
Das erste ist Ratatouille. Das habe ich eigentlich nur wegen dem Namen gepickt, weil
ja, das ist nice. Guter Name.
Ist halt ein Rust-TUI-Interface, also ein Terminal-UI-Interface-Library.
Okay.
Und sonst weiß ich gar nichts drüber, außer dass ich den Namen super nice finde. Und dann haben wir ja immer Inkscape und so. Und ich habe letztens irgendwie random ein Video geschaut zu Inkscape 1.3. Und das zeigt, weil wir ja nie wissen, was jetzt genau neu ist. Und in 1.3 ist zum Beispiel dieser Shape-Builder neu. Und da gibt's so ein Video und der zeigt das auch und der zeigt auch noch andere Features und so. Und der Challenge sieht auch sonst ganz interessant aus. Habe ich gedacht, pick ich hier mal.
Okay.
Genau. Könnt ihr Dinge über Inkscape lernen und wie ihr Inkscape benutzt und wie ihr Dinge mit Inkscape macht und so. Und Inkscape schon toller. Schon ein tolles Tool. Kann man nichts sagen. Finde ich gut. Bekommt auch ein +1 und Like von mir.
Mhm. Schön.
Cool.
Okay.
Erstaunlicherweise sind wir am Ende unseres Pads angelangt.
Das ist ja verrückt.
Yes.
Kaum 3 Stunden später schon sind wir vorbei. Nicht ganz. 2,5.
Ja. Dann bleibt uns nicht viel anderes als zu sagen, bis zum nächsten Mal. Oder habt ihr noch
es zusammen machen, ist rechts. Also der Computer wartet auf euch. Ja. Wie war das, was der Ingo jetzt sagt? Wir brauchen diesen Spruch, den Ingo sagt, weil ansonsten haben wir keinen Endetitel.
Ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und sagen euch auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und habt Spaß.
Am Gerät.
Tada. Wunderbar.
Schön.
Tschüss. Danke fürs Zuhören.
Ciao, ciao.
Tschüss. Bye, bye.
Okay, jetzt muss ich mal gucken, ob wir das Richtige gesagt haben.